Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 155 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, eine Woche oder knapp eine Woche nach dem Ende der deutschen Meisterschaften in Berlin und damit auch dem finalen Kapitel innerhalb des Qualifikationsfensters für die Olympischen Spiele. Und deswegen heißt diese Folge auch völlig zu Recht Meisterschaft der Träume. Denn so wie das mit Träumen eben ist, sie können in Erfüllung gehen und wunderschön sein, sie können aber auch platzen und zum Albtraum werden. Und all das, all diese Bandbreite an Gefühlen und Emotionen war uns vergönnt zu erleben, zu sehen und zu unterstützen am vergangenen Wochenende. Doch bevor wir einsteigen in die neue Folge und uns mit den Ergebnissen auseinandersetzen und mal beleuchten, die verschiedenen Geschichten auch nach vorne tragen, ans Tageslicht, möchte ich ein ganz, ganz dickes Dankeschön ausrichten und zwar in der Regel ja immer an euch da draußen, die ihr dieses Projekt supportet und unterstützt durch kleine Geldbeträge, durch Lob, durch Feedback, durch Kritik. Auch Speedo als Sponsor danke ich ja ganz, ganz oft, die das Ganze hier möglich machen mit ihrer Unterstützung. Aber heute gibt es mal noch mehr Leuten, denen ich danken möchte, nämlich die, die im Hintergrund dafür sorgen, dass unter anderem der Swimcast so berichten kann, wie ihr berichtet, aber auch alle anderen, der Deutsche Schwimmverband und generell das Schwimmen, eine ordentliche Präsentation bekommt. Denn das sind all die Fotografen und Designer am Beckenrand, die dafür arbeiten, diesen Wettbewerb ins rechte Licht zu rücken. Und von meiner Seite sind das vor allen Dingen Tino Henschel, der für die fantastischen Bilder von euch oder von den Schwimmerinnen und Schwimmern verantwortlich ist. Es ist Patrick Waldbaum, der dafür gesorgt hat, dass die Siegerehrungen festgehalten und dokumentiert werden. Und es ist Lena Armbruster, die sich bei mir im Swimcast für die Designs in den Stories und den Postings verantwortlich zeichnet. Ohne euch in der Unterstützung und im Hintergrund wäre das alles gar nicht möglich und möchte an der Stelle vielleicht auch sagen, ey, wenn ihr das selber auch haben wollt, dann wendet euch gerne mal an einen der drei, je nachdem, was ihr braucht, also an Tino, an Patrick oder an Lena. Und unterstützt deren Wirken und deren Arbeit. Ich kann das von meiner Seite her auf jeden Fall nur weiter empfehlen. Und was war das für eine Meisterschaft, die exakt diese Präsentation auch verdient hat? Denn von Seiten des DSV, von Seiten des Veranstalters hat man sich richtig, richtig Mühe gegeben. Es war ein meisterschaftswürdiges Ambiente. Es gab in den Finalläufen ein kleines Feuerwerk am Rand, dort wo die Sportlerinnen und Sportler eingelaufen sind. Das kannte man schon vom Weltcup und das Ganze wurde jetzt auch auf die nationale Bühne übertragen. Die Sportlerinnen und Sportler hatten eine LED-Wand im Hintergrund, wo nochmal ihr Name fett eingeblendet wurde, damit auch wirklich jeder weiß, wer sich hier einen Platz unter den schnellsten 8 oder unter den schnellsten 16 verdient hat. Es wurde in neue Tücher investiert, dunkle schwarze Tücher statt der blauen, die am Rand ja langsam so ein bisschen uselig geworden sind. Es gab einen großen Teppich auf der Startbrücke, dass das Ganze einfach in ein rechtes Licht rückt und den Leistungen, die die Sportlerinnen und Sportler hier erbracht haben, auch wirklich würdig geworden ist. Und so gingen 4 anstrengende, lange, teilweise lange Tage einfach ins Land. Und als wir dann auf dem Weg zurück in der Bahn saßen, wurde mir die Frage zugeworfen, was denn eigentlich mein Highlight gewesen wäre. Und das war wirklich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe dann mein Highlight rausgekramt, weil es für mich am Ende des Tages doch tatsächlich eine Geschichte gibt, wo ich der Meinung bin, das ist die Überraschungsgeschichte dieser deutschen Meisterschaften, auf die werden wir im Folge natürlich noch zu sprechen kommen. Aber so im Großen und Ganzen fällt es schon schwer, sich hier wirklich ein Event rauszupicken. Ich habe auch tatsächlich quasi fast den ganzen Montag gebraucht, um so emotional wieder klarzukommen, um das Ganze zu verarbeiten. Das war ein richtig harter erster Arbeitstag und das war auf einmal ziemlich belanglos. Und ich glaube, das spiegelt relativ viel wider, weil irgendwann habe ich mich in meiner Trainerkarriere auch dabei erwischt, wo ich so dachte, das, was ich hier mache, ist echt cool und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, gerade auch, weil es mit Kindern und Jugendlichen war, weil man dort viele Werte vermitteln kann, weil man viel an die Sportler herantragen kann, an die Jugendlichen herantragen kann und ja, wie gesagt, vermitteln und einen wesentlichen Bestandteil in einer sehr, sehr wichtigen Lebensphase ist, wo man auch viel prägen kann und das macht schon wahnsinnig Spaß. Am Ende des Tages aber tatsächlich für das globale Geschehen oder das nationale Geschehen spielt es eigentlich keine Rolle, ob die jetzt eine Sekunde schneller schwimmen oder eine Sekunde langsamer. Es war auch in meinem Forschungsprojekt damals so, dass wir dachten, naja gut, ob wir das jetzt machen oder nicht, ist im weitesten Sinne eigentlich erstmal egal. Und jetzt war der Weg genau andersrum. So, dann kommst du Montag auf Arbeit, stehst auf einmal mit diesen kühlen, rationalen Maschinen da und versuchst dort Fehler zu finden und Fehler zu entdecken. Nach diesem Wochenende voller Tränen, voller Freudentränen, voller Trauertränen, voller Gefühle, voller Jubeln, voller Aktion von den Zuschauenden am Beckenrand. Und das war dann schon ziemlich trivial dort montags im Büro. Das war so, ja gut, also es gibt deutlich wichtigere Sachen im Leben als jetzt, wie viele Produkte wir hier produzieren werden. Und das war spannend irgendwie zu erleben, weil es das mich wirklich selten Ereignisse gibt, die mich da so sehr mitnehmen, dass ich das noch in den nächsten Tag mit reinschleppe. Was auch auffällig war tatsächlich, aufgrund all dieser Emotionen, man darf da nicht den Fehler machen, vor allen Dingen, wenn es um so viel geht. Ja, es geht um die Teilnahme an den Olympischen Spielen, um den Traum eines jeden Sportlers, einer jeden Sportlerin, wenn wir auch in zahlreichen Interviews hören, darf man nicht den Fehler machen, auf einmal nach dem Zielanschlag wegzugucken und sich die Anzeigetafel zu studieren oder das Handy rauszuholen, sondern da lohnt es sich gerade, den Blick ins Becken weiter gerichtet zu haben, an den Zieleinschlag, wie die verschiedenen Sportlerinnen und Sportler so reagieren. Einige jubeln, einige nicken, einige hängen sehr erschöpft und enttäuscht, entweder noch an der Leine oder am Beckenrand. Und all das ist verständlich und all das möchte ich gerne hier heute auch präsentieren. Unter anderem mit zahlreichen Beckenrand-Interviews. In der Mixzone ist viel, viel Audiomaterial entstanden. Ich habe insgesamt 32 Gespräche geführt. Keine Angst, die werden hier nicht alle vorkommen, denn tragischerweise muss man sagen, dass die Qualität dieser Interviews an vielen Stellen nicht gerecht wird der Leistung, die dort geliefert wurde und dem, was ich hier auch zeigen möchte. Zum einen liegt es daran, dass es im Zuschauer und im Sprecher wirklich wahnsinnig laut war, was total super ist, und dafür hatte ich einfach das falsche Mikrofon mit. Besserung ist in Sicht, wir arbeiten dagegen an. Also 32 Gespräche, das war so knapp eine Stunde Audiomaterial, und daraus bekommt ihr jetzt kondensiert auch die einzelnen Highlights präsentiert, wie die Sportlerinnen und Sportler so ihre Rennen einschätzen werden. Und es wird einige Rennen geben, über die wir hier sprechen möchten, und die Auswahl ist schwer gefallen tatsächlich, denn eigentlich gibt es zu jedem Event, das hier stattgefunden hat, eine kleine Geschichte, irgendetwas, was ich euch dort erzählen könnte. Aber wir fokussieren uns tatsächlich auf die großen Geschichten und starten mit einzelnen Rennen und werden daraufhin die deutschen Meisterschaften noch einmal Revue erleben. Ich werde wirklich versuchen, mich zu konzentrieren, damit das nicht so eine ganz, ganz zweistündige XXL-Folge wird. Und mit dieser Vorrede, die jetzt schon eine gute 8 Minuten eingenommen hat, steigen wir rein in die Geschehnisse im Wasser. Das Setting ist klar. Wir befinden uns am letzten Wochenende, 3 Wochenenden für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen, zu den Europameisterschaften und auch zu den Junioren-Europameisterschaften, wo eine absolute Vielzahl der Starterplätze schon vergeben ist vor den kommenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Es ist das letzte Wochenende für die Sportlerinnen und Sportler, um sich noch für den Saisonhöhepunkt zu qualifizieren. Und diese Stimmung war tatsächlich greifbar am Beckenrand. Und da fiel es vielen relativ schwer, am Donnerstag, am ersten Wettkampftag direkt Vollgas zu geben. Denn der Wettbewerb begann mit den 100 Meter Rücken der Frauen und der Männer. Und gerade bei den Frauen war es so, dass sich hier keine der Starterinnen nochmal steigern konnte, was dazu führte, dass Laura Riedemann mit ihren Ergebnissen aus Magdeburg aus der Vorwoche sich den Startplatz für die 4x100 Meter Lagenstaffel bei den Frauen gesichert hatte. Im Mittelwert schwamm sie 1:00:99, konnte jetzt hier in Berlin auch nicht nochmal unter die 1:01 schwimmen, was sie selber auch ein bisschen gewurmt hat und nochmal triggert Richtung Olympische Spiele. Und das, was sie dazu zu sagen hat, zu den Wettbewerben jetzt am Wochenende in Berlin, das hören wir einmal im Interview.
Laura Riedemann ist hier, du hast gerade den deutschen Meistertitel über die 100 Meter Rücken gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dieser Meistertitel bedeutet auch gleichzeitig, dass du die Olympiastaffel, die Lagenstaffel der Frauen bei Olympia anführen darfst. Was macht das mit deinen Gefühlen?
Ja, das ist natürlich sehr beruhigend, dass ich das endlich geschafft habe oder beziehungsweise nochmal geschafft habe. Das war so das große Ziel. Mit der Zeit bin ich nicht 100% zufrieden. Aber ja, da weiß ich jetzt auf jeden Fall, was noch zu tun ist im Training bis dahin. Und dass es da nochmal ein paar Zähne schneller wird, hoffentlich.
Es werden deine zweiten Olympischen Spiele nach Tokio sein, die ja ein ganz besonderes olympisches Flair waren, weil keine Zuschauer da waren. Also eigentlich hat ein ganz großer Teil dieses Events gefehlt. Ist die Vorfreude jetzt deutlich größer Richtung Paris?
Ich würde nicht unbedingt sagen größer, aber es ist nochmal was anderes. Und es ist wie letztendlich für mich, die Spiele nochmal neu zu erleben, weil es ja doch nochmal ganz anderes Feeling drumherum ist. Und das war ja auch mein Ziel, warum ich unbedingt nochmal die 3 Jahre in Angriff nehmen wollte. Und dass es jetzt geklappt hat, das ist natürlich viel, viel erleichternd.
Du hast, du warst die älteste Teilnehmerin jetzt im Feld und spürst schon den Atem des Nachwuchses im Nacken. Du konntest sie diesmal noch in Schach halten. Motiviert dich diese Konkurrenzsituation oder wie empfindest du das?
Ja, das ist natürlich motivierend. Es ist natürlich auch schön zu sehen, dass dann in Deutschland auch nochmal was nachkommt. Ich meine, ich bin ja doch nicht mehr die Jüngste und man sieht auch an den Zahlen, dass da immer dann eher eine 2 vorne steht als eine 1. Und, ja.
Dann sage ich herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in Paris.
Dankeschön.
Ihr hört also, es wird spannend sein zu sehen, wer sich in den nächsten 4 Jahren bis L.A. an die deutsche Rückenspitze schwimmen wird, ob Laura dort vielleicht ihren Platz sogar verteidigt oder ob eine der Newcomerinnen noch an ihr vorbeischwimmen wird, vielleicht dann auch schon Richtung Weltmeisterschaften Singapur im nächsten Jahr. Deutlich, deutlich intensiver war das Rückenrennen der Männer über die 100 Meter. Und da kann man jetzt schon mal sagen, dass im Einzel in diesem Wettbewerb am Donnerstag direkt am Anfang niemand die Normzeit noch einmal unterbietet. Auch kein Ole Braunschweig, der am vergangenen Wochenende in Berlin Swim Open 53:48 schwamm, damit der einzige Normunterbieter geblieben ist und dann auch im Interview nachfolgend voll des Lobes für seine Trainingskameraden gewesen ist. Unter anderem Vincent Passek gehört da der Berliner Trainingsgruppe an und da wird Ole hier mit dem wunderschönen Zitat zitiert, der da sagte: Der, also Vincent, der übernimmt den Laden hier, wenn ich weg bin. Das ist bestimmt noch kein Abschied von Ole, aber das deutet an, dass auch da erfolgreicher Nachwuchs durchaus in Sicht ist. Und der ist auch dringend notwendig, denn Marek Ulrich, der zweite Kandidat für die Olympia-Einzelnorm, oder auch ein Cornelius Jahn, konnten sich hier nicht ins Olympiateam schwimmen. Doch vor allen Dingen für Marek sollte das Ganze nicht der Schlusspfiff gewesen sein. Ihr habt das sicherlich mitgekommen, am Ende der Wettbewerbe am Sonntag nach dem Abschluss der A-Finals gab es im vollbesetzten Haus in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europapark noch einen Time Trial von Marek. Und der ist in vielerlei Hinsicht noch interessant. Denn wie Marek im anschließenden Interview sagte, musste sein Trainer Frank Ambecher ihn durchaus überzeugen, am Sonntag hier nochmal diesen Time Trial zu schwimmen. Und wie erfolgreich das war und was dieses Event gemacht hat, das merkt man unter anderem auch daran, erstens, wie laut es war in der Halle. Es war der absolute Stimmungshöhepunkt an diesem Sonntag, vielleicht auch dieser ganzen 4 Tage. Und das Sportstudio vom ZDF hat das Ganze nochmal in einer kleinen Insta-Story aufbereitet, die inzwischen 1,7 Millionen Abrufe hat. Und da muss man schon ziemlich weit nach unten scrollen, bis man eine Story findet, die ähnlich viele Abrufe hat. Und da möchte ich jetzt schon mal sagen, Schwimmen kann also bei korrekter Aufbereitung durchaus ein wahnsinnig attraktiver und medienwirksamer Sport sein. Generell war der Sonntag dramaturgisch eigentlich allerbestens geschrieben. Erst siegt Angelina Köhler über die 50 Meter Delfin, ein bekanntes Gesicht, eine Lokalheldin. Dann unterbietet Artem Selin die Olympianorm über die 50 Meter Freistil der Frauen. Schwimmt Nina Jazzi mit deutschem Jahrgangsrekord an die Spitze der Bestenliste und die Lokalmatadorin Nedel Schulze holt Bronze. Und dann kommen die 100 Meter Rücken von Marek, der alleine gegen die Uhr schwimmt und nochmal wirklich alles in die Waagschale wirft, wissend, mit ordentlich Wut im Bauch, dass es wirklich die aller letzte Chance sein wird und bleibt mit 300stel unter der Norm erfolgreich. Und wie er das geschafft hat und was so seine Gefühle generell waren, das hat er anschließend am Beckenrand vor dem Mikrofon nochmal erzählt.
War mega. Also erstmal bin ich auch dankbar, dass Helen Bach so hartnäckig war und mich zu diesem Time Trial, sag ich mal, überredet hat, weil ganz ehrlich, ich war nach Donnerstag sehr fertig und wusste einfach, da ist nicht mehr drin. Umso schöner, dass ich es einfach probiert habe und einfach vor so einer Kulisse auch noch die Norm schwimmen konnte. Beim Rückenschwimmen ist man jetzt sehr viel unter Wasser, eigentlich auch im Kopf. Da hört man gar nicht so viel, aber ich glaube, das war das erste Mal hier in der SEC, dass ich so eine Geräuschkulisse auch unter Wasser mitbekommen habe und das ist einfach Wahnsinn. Ich sag mal, es war ein bisschen Wut dabei und wir haben noch mal ein, zwei Technikübungen gemacht, um einfach auch besser ins Wasser zu kommen, weil ich gemerkt habe, dass ich jedes Mal verrissen habe und da mit dem Nerven halt stark zu bleiben, hat jetzt am Ende einfach dann die Zeit nicht mehr bestätigt. Den einen Ring will ich jetzt noch schließen mit Paris und da bin ich auf jeden Fall sehr stolz, dass das mir gelungen ist. Ich habe auch sehr gelitten, aber mich hat einfach die Halle dann zum Ende noch geschlagen. Und, ja, ich wusste, es wird mein allerletztes Rennen sein in der Karriere, egal wie es ausgeht dann. Jetzt mit der Norm natürlich nicht, aber das war einfach die größte Motivation, die ganze Zeit bei dem Rennen noch einmal alles zu geben. Den Schalter dafür oder die Gleise in Richtung Olympia-Quali habe ich erst im Januar gestellt. Ich habe dann wirklich mit Vollgas im Training gestartet und überall 100% gegeben. Und das war ein bisschen aussichtslos, in drei Monaten die Norm zu schwimmen, aber das ist genug und ich bin sehr stolz darauf. Ja, ich hatte am Anfang eigentlich schon nach dem Spiel die ganze Zeit Motivationsprobleme und war mit dem Kopf nie wirklich 100% dabei. Und jetzt auch in der Olympiasaison ist mir am Anfang einfach aufgefallen, dass ich gar nicht so renne wie damals 21. Und da bin ich erst, sage ich mal, Januar wirklich wach geworden und gesagt, okay, jetzt muss aber anfangen.
Man hört also raus, das war beileibe kein einfacher Start für Marek, der aber erfolgreich war. Und für mich auch mit einer der Szenen dieses Wochenendes war tatsächlich, dass während des Interviews, das er in aller Geduld beantwortet hatte und für jede Frage zur Verfügung stand, schon nebendran ungefähr gute 10 Leute standen, 10 Sportler standen und darauf gewartet haben, ihn einmal abzufeiern. Und das waren nicht nur seine Leipziger Trainingskameraden, die dort waren und ihm gratulieren wollten, sondern unter anderem auch Ole Braunschweig, der dort stand. Und die beiden sind nun über die Rückenstrecken schon über einige Jahre Konkurrenten und bekämpfen sich oder wetteifern um den Start zum Beispiel in der Lagenstaffel und so weiter und so fort. Und das verdeutlicht für mich eigentlich ziemlich gut, welchen Teamzusammenhalt wir im deutschen Schwimmen im Moment erwarten dürfen. Wir werden im Laufe dieser Folge noch einige Sätze hören, die genau das nochmal widerspiegeln. Dieser Time Trial, der für Marek hier erfolgreich war, nämlich mit der Unterbietung der Olympianorm, wird noch einige Beschäftigungen und auch weitere Kreise ziehen, nämlich unter anderem bis in die USA, bis nach Texas, bis ins Zimmer von Anna Elend. Denn es steht jetzt klar fest, Marek fährt aufgrund seines Time Trials zu Olympia. Und Anna Elend hatte beim Pro Swim Series in San Antonio die Olympianorm über die 100 Meter Brust um 200stel verpasst. So war bis zum Donnerstag, bis zum Start der deutschen Meisterschaften, die Annahme. Und dann kam ein kryptischer Post, möchte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber dann kam ein Posting von Anna auf Instagram ans Tageslicht, den ich an der Stelle vielleicht einmal zitieren möchte. Denn sie sagt dort, manche fragen sich, weshalb ich heute nicht bei den deutschen Meisterschaften in Berlin im Wasser bin. Um es kurz zu halten, ich habe mich vor 2 Wochen in San Antonio mit 2x106,81 bereits mit guten Leistungen für die Staffel angeboten. Am Tag danach bin ich bei einem Time Trial im Rahmen des gleichen Wettkampfes mit 106,77 dann auch noch unter der Einzelnorm geblieben. Die Chancen aufs Ticket für Paris stehen also nicht schlecht. In den nächsten Wochen stehen meine Abschlussprüfungen an, deswegen fehlt mir die Zeit für eine Reise nach Deutschland. Ich werde jedoch mit großer Aufmerksamkeit die Wettkämpfe aus der Ferne verfolgen und meinen Kollegen kräftig die Daumen drücken. Und das klingt jetzt erstmal, das fiel für alle so ein bisschen vom Himmel. Denn diese Behauptung, ich habe es hier in einem Time Trial unter der Olympianorm geschafft, wäre einfach schön, auch mit Beweisen zu unterlegen. Und wenn man in das offizielle Omega-Protokoll guckt von Omega Timing auf deren Homepage vom Pro Swim in San Antonio, dann gibt es diesen Time Trial dort nicht. Der taucht dort nicht auf und das ist schon eher ungewöhnlich. Aber vermutlich tatsächlich ein Versäumnis von USA Swimming oder den Wettkampforganisatoren, wo auch immer dort der Fehler liegt. Auf jeden Fall liegt dort irgendwo ein Kommunikationsfehler. Denn auf insgesamt 3 anderen Quellen findet man diesen Time Trial. Die Quellen habe ich euch einmal in den Shownotes verlinkt. Unter anderem dort mit dabei SwimCloud als Ranking-Plattform. USA Swimming hat auch die Ergebnisse von der Tour Pro Swim Series veröffentlicht, unter anderem dort an der Stelle auch die Ergebnisse des Time Trials. Und dort sieht man dann, dass Anna beileibe kein Einzelfall war in diesem Time Trial. Also wir wollen bei weitem nicht die einzige, die dort nochmal für einen Versuch gegen die Uhr ins Wasser gesprungen ist. Unter anderem hat Rafael Miroslav 100 Delfin Time Trial gemacht, 54,37 seine Zeit, Kim Hergler war über die 200 Lagen im Wasser, 2,16,61, Annika Huber über die 100 Meter Brust, 1,12,68 und eben auch Anna Elend, 100 Meter Brust, 1,06,77. Das steht dort in schwarz auf weiß. In einem offiziell zugelassenen Becken, das gleiche Becken, in dem die Tour Pro Swim Series stattgefunden hat. Elektronische Zeitmessung, ein ganz regulärer Wettkampf, ein Time Trial, wie ihn Marek Ulrich auch geschwommen ist. Und auf Basis dieser Ergebnisse erfolgte dann auch im Laufe der letzten Woche der Eintrag in die DSV-Bestenliste. Dort steht Anna jetzt ganz oben mit einer 100 Meter Brustzeit, die 200stel unter der olympischen Einzelnorm ist. Und damit sollte der Einzelstart doch safe sein, meint man. Dem ist aber gar nicht so, denn diese Zeit, die Anna dort geschwommen ist, der Eintrag fehlt in der World Aquatics Bestenliste. Dort taucht es nicht auf, weil USA Swimming, so nun aktuell die Vermutung, die Protokolle dorthin nicht übermittelt hat. Zumindest nicht von den Time Trials. Von dem Einzelwettkampf schon, also von den Wettkämpfen schon, aber von den Time Trials nicht. Was in der Summe eigentlich nur eine Formalität ist, die sich klären lassen sollte, zumal Anna ja nicht das erste Mal für den DSV hier auftritt und durchaus schon mit sehr, sehr guten Leistungen gezeigt hat, dass sie ein wahnsinnig wichtiger, leistungssportlicher Bestandteil dieses Teams ist. Das ist also die Geschichte des Time Trials in San Antonio von Anna Elend, die ganz, ganz eng verknüpft ist mit dem Time Trial, den Marek Ulrich hier absolviert hat. So oder so, fest steht, Anna Elend wird als Brustschwimmerin mit zu den Olympischen Spielen fahren, mit ihrem Platz, den sie sich in der 4x100 Meter Lagenstaffel der Frauen gesichert hat. Und es wäre generell wahnsinnig unklug, sie vom ersten bis zum letzten Tag mitzunehmen, nur damit sie dann am 9. Tag in der Lagenstaffel auch mal ins Wasser springen darf. Das ist nicht smart. So oder so würde ich dort einen Einzelstart noch bevorzugen, der meiner Meinung nach auch möglich ist, da sie ja den B-Cut, der für einen Start pro Nation berechtigt, unterboten hat. Damit waren die ersten beiden Events an diesem Samstag rum und wir machen weiter mit den 400 Meter Lagen der Frauen und der Männer. Und das sind in aller Kürze die 400 Meter Lagen der Frauen, waren der erwartet enge Kampf mit dem besten Ende für Noelle Bengler. 4:48.07 ihre Zeit, 1/13 dahinter Kim Herkle und nochmal eine knappe halbe Sekunde dahinter ihre Trainingspartnerin von Noelle, Sophie Lenze. Kim bekommt dann ihre Revanche über die 200 Meter Lagen und siegt dort in 2:14.44. Das ist die schnellste Zeit seit 3 Jahren und da kann man wohl schon mal festhalten, dass nach einer Saison ohne Verletzung es bergauf geht in der Leistungskurve von Kim und die nächsten 4 Jahre damit Sicherheit noch sehr, sehr spannend werden dürften. Linda Roth wird über die 200 Lagen Zweiter, damit gibt es einen Cannstätter Doppelsieg. Bei den Männern ist es die erwartete Party-Time mit Cedric. Habe ich letzte Woche schon mal erwähnt und Cedric hatte sich hier auf jeden Fall vorgenommen, den deutschen Rekord von Jakob Heidmann zu unterbieten. Er lag bis 300 Meter auch auf Rekordkurs, war da 3/13 schneller als in Rotterdam vor 2 Wochen, also jetzt fast 3 Wochen, aber vor den DM vor 2 Wochen und konnte das Tempo dann am Ende aber über die 100 Meter Freistil nicht mehr so hoch halten, sodass seine Finalzeit am Ende etwas langsamer war als in Rotterdam. Und man kann an der Reaktion von Cedric sehen, dass das der deutsche Rekord nur vertagt ist, wenn man dort seinen leichten Frust nach dem Anschlag registriert hat. Außerdem gewinnt Cedric noch die 200 Meter Lagen, holt damit das Double und bleibt als Einziger in 1:59.94 unter der 2-Minuten-Marke. Es geht weiter mit den 100 Meter Delfin der Frauen. Angelina Köhler schwimmt erwartungsgemäß in 57:61 zum Sieg. Das ist jetzt nicht so irre überraschend, sondern das, was dahinter passiert, war deutlich spannender. Denn den zweiten Platz belegt Alina Bajewic, die mit 1:00.42 über der 1-Minuten-Marke bleibt und damit auch 1/17 langsamer war als letztes Jahr. Und da deutet sich schon an, dass es wohl nicht so ganz reichen könnte mit der Qualifikation oder mit der Bestzeit über die 200 Meter Delfin. Es fehlten ja nach dem letzten Jahr knappe 1,5–2 Sekunden zur Normzeit, einen Steigerungsbereich, der in dem Alter durchaus realistisch ist. Und deswegen gab es dieses Duell Alina Bajewic gegen Angelina Köhler ein weiteres Mal an diesem Wochenende. Über die 200 Meter Delfin traten nämlich beide wieder nebeneinander auf Bahn 4 und 5 auf den Startblock. Hier hatte Alina Bajewic das bessere Ende für sich. 2:11.04 bedeuten einen neuen deutschen Jahrgangsrekord. Gleichzeitig aber auch, dass sie 3/10 langsamer geschwommen ist als im letzten Jahr. Und das, weiß ich nicht, ob das jetzt Fragezeichen aufwirft oder wie man das generell so bewerten sollte. Es war ein Versuch, es war eine leise Hoffnung, in welche Normregionen es vorgehen könnte. Es war auch keine EM-Norm, das muss man auch sagen an der Stelle, es war die JDM-Norm und das ist eigentlich im Großen und Ganzen völlig fein für eine 15-Jährige, auch wenn man die Entwicklung, die hier stagniert hat über knapp ein Jahr, vielleicht schon mal mit leichten Sorgenfalten bewerten sollte. Angelina Köhler schwimmt in 2:12:62 ähnlich schnell wie in der Vorwoche und wird das Experiment 200 Meter Delfin wohl damit auch wieder ad acta legen. Denn es zeigt sich sehr, sehr deutlich, 100 und 200 Meter Delfin sind nicht miteinander vergleichbar. Es gibt auch international quasi niemanden, der die 100 und die 200 Meter Delfin im Portfolio hat und auf international tauglichem Niveau schwimmt. Neben dem gewann Angie dann auch noch die 50 Meter Delfin 25:99 und im Anschluss an diese 50 Meter Delfin habe ich dann ein Interview mit ihr geführt. Bei dem Interview war ich nicht alleine, deswegen sind einige Fragen rausgeschnitten, ähnlich wie ihr das schon bei Marek gerade sicherlich mitbekommen habt. Sie spricht in diesem Interview über den Quali-Zeitraum und ihre Zukunft nach den Olympischen Spielen.
Angelina Köhler steht bei mir, die das Wochenende oder diese viertägige deutsche Meisterschaft mit der zweiten Goldmedaille abschließt über die 50 Meter Delfin. Ein erfolgreicher Abschluss für dich?
Also, unter 26 Sekunden, das ist immer super, ist immer top. Genau die gleiche Zeit letztes Jahr, lustigerweise. Und ja, ich bin sehr zufrieden.
Welche Aussage steckt in dieser Zeit nach den vier Wettkampftagen mit den 200 Delfin, die da noch zwischendrin lagen?
Also, ja, ich bin sehr zufrieden. Es war ein Versuch mit 200 Delfin, der nicht so gut geklappt hat, aber das war okay. Man muss mal Sachen riskieren, neue Sachen ausprobieren und jetzt ist voller Fokus auf die 100 Kilometer zu spielen.
Nach der etwas turbulenteren Zeit mit all der Unsicherheit, wer qualifiziert sich jetzt, wer qualifiziert sich nicht, guckst du optimistisch voraus auf die kommenden Monate, wenn wieder Stabilität einkehrt?
Auf jeden Fall. Für mich war das genauso schlimm wie für alle anderen. Also, ich fühle doch sehr, sehr doll mit meinem Team, mit meinen Teamkameraden. Das macht mich sehr auch sehr traurig, dass es manche nicht geschafft haben. Da bin ich immer sehr mitfühlend und deswegen freue ich mich jetzt, wenn jetzt die Kandidaten feststellen, dass alles wieder ein bisschen ruhiger wird.
Jetzt war es ja gestern, du hast gerade schon angesprochen, ein sehr, sehr emotionaler Tag, also für alle, die wir hier standen. Wie hast du das dann noch geschafft, dich davon freizumachen oder abzugrenzen, wenn das überhaupt möglich war?
Ich glaube, das war gar nicht so möglich, weil man hat das so mitgekriegt, man hat die Leute mitgekriegt, die das nicht geschafft haben und das hat mich selber sehr, sehr bewegt und da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, davon Abstand zu nehmen und mich noch auf mich zu konzentrieren, weil ich da das sehr doll mitgefühlt habe.
Dann hoffe ich, dass dir das gelingt Richtung Olympische Spiele und dass sie ein erfolgreiches Fest des Schwimmsports für dich werden. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, und es ist deutlich zu hören, was dieser Quali-Zeitraum, diese 3 Wochen Unsicherheit in den Mannschaftsteilen denn mit den Athletinnen und Athleten macht. Und das ist auch ein Punkt, auf den wir in den kommenden Sätzen oder jetzt im Verlauf der Folge nochmal zu sprechen kommen werden. Wenn wir jetzt einmal Delfin schwimmen, dann schlucken wir die Kröte und widmen uns einfach den 200 Meter Delfin männlich, denn auch die waren ein kleiner Albtraum. Wenn ihr meinen Insta-Feed verfolgt habt und die Postings, dann hat es euch vielleicht das Siegerehrungsfoto über die 200 Meter Delfin aufgefallen und das tat mir seelisch tatsächlich weh, das mit reinzunehmen. Es ist drin aus Chronistenpflicht, aus moralischen Gründen hätte man vermutlich sagen sollen, ey, boah, nee, das lassen wir einfach raus, denn auf diesem Foto, wenn man in die Gesichter guckt, stehen dort 3 Personen auf dem Siegerpodest oder vor der Medaillen-LED-Wand und da von links nach rechts Ramon als Silbermedaillengewinner hat auf dem Foto schon ganz schön dicke Augen, da steht das Wasser schon richtig, richtig hoch im Gesicht. Die Miene von David Thomas Berger ist einfach nur versteinert und er nimmt die Goldmedaille jetzt einfach so hin und das Ganze wird dann konterkariert durch den Drittplatzierten vom VfL Sindelfingen von Marc Sauer, der in Stuttgart mittrainiert, der sich völlig zu Recht über seine Bronzemedaille freut und über beide Ohren strahlt. Und warum auch nicht? Diese Bronzemedaille ist ja ein Riesenerfolg für ihn. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Aber bei Ramon und bei David Thomas Berger tat es schon wirklich weh, das mit anzugucken. Und ich muss auch sagen, dicken Respekt an David, der das Rennen hier gewinnt in Berlin bei den deutschen Meisterschaften und anschließend auch ins Siegerinterview muss. Und das ist dann ein sehr, sehr schweres Interview, wenn du eigentlich so, glaube ich, gar keine Lust mehr auf irgendwas hast und am liebsten deine Wut rausschreien möchtest, dass es nicht gereicht hat für die Olympischen Spiele. Und dass das bei beiden, bei Ramon und David, das ganz, ganz klare Ziel war, das sieht man wirklich überdeutlich. Generell muss man sagen, nach dem Siegerinterview geht David Thomas Berger in der Mixzone vorbei, weil welche Fragen willst du auch stellen? Wie fühlst du dich jetzt? Naja, okay, das können wir einfach lassen, das wissen wir, das sehen wir. Geht dann aber noch nach hinten in den Vorraum, wo die Sportler immer saßen zur Laktatabnahme nach den Vorläufen, nach den Finals. Und jetzt kommt eine wilde Spekulation, dass ihr diese Laktatabnahme mit den minutenlangen Sitzen dort so über sich ergehen lässt, nach dem vermutlich letzten Rennen seiner Karriere. Das nötigt mir dann doch tatsächlich Respekt ab. Tauchen wir sportlich ein, heißt das für David Thomas Berger, dass er bei den deutschen Meisterschaften 1:56.9 nicht ganz die Zeit bestätigen kann von den Swim Open, 1:56.6 dort, 1:57.8 bei den Swim Open im Finale. Da war klar, dass er nur ein gutes Rennen in sich haben wird. Er wird es nicht zweimal unter Norm schaffen, deswegen auch die Vorlaufzeit von 2:02. Ja, und dann geht's im Finale eben voll los. Und beide wussten, Ramon und David, dass sie über die ersten 150 Meter sich in eine gute Position schwimmen müssen, um das Ganze dann ins Ziel zu retten. Und das reicht weder bei David mit einer 31,8 hinten raus, dann nicht, noch bei Ramon, bei dem es noch viel, viel mehr wehtut, der auf der letzten Bahn wirklich so tot ist und hier mit einer 33,5 die letzten 50 Meter absolviert, bei 150 eigentlich ganz, ganz klar auf Qualikurs liegt. In der Summe aus Berlin Swim Open deutschen Meisterschaften aber einfach viermal das gleiche Rennen schwimmt und damit auch klar ist, da ist systematisch in der Vorbereitung, ist es nicht so gelaufen, wie man das für die 200 Meter Delfin braucht, wo auch immer dort die Fehler liegen. Das sei wirklich dahingestellt, möchte ich hier nicht sagen, aber wenn du viermal das gleiche machst und die Taktik ist durchaus nachvollziehbar und richtig, dann stimmt dort einfach in der Vorbereitung dieser 200 Meter Delfin nicht. Ramon schwimmt in der Summe in diesem Quali-Zeitraum nie unter 1,58, bleibt jetzt auch 2,2 Sekunden über der Pflichtzeit. Das ist richtig, richtig weit weg. Und ja, da kann man vielleicht auch sagen, dieses beide, David und Ramon, bekämpfen oder schwimmen gemeinsam zur Norm Richtung deutscher Rekord sogar, war dann wirklich nur Wunschdenken. Bezugnehmend auf die Misserfolge, die es hier gab, muss ich auch sagen, Respekt an alle, bei denen das nicht lief, mit welcher Professionalität sie damit umgegangen sind. Und auch, wie gesagt, bei David schon kurz angesprochen, das Siegerinterview ist dann einfach ein bisschen deplatziert. Ja, wie das dann in der Gefühlswelt bei beiden drin aussah, hat man einige Geschichten gehört am Beckenrand, die jetzt hier keine Rolle spielen, aber man kann sich sehr, sehr gut vorstellen, dass es wirklich nicht einfach war, mit dieser Niederlage umzugehen. Vielleicht nochmal zu guter Letzt gesagt, zusammengefasst, dieser schöne Satz hier noch steht, es schwimmen beide das richtige Rennen und da ist das Schwimmen und der Schwimmsport mit seiner Messbarkeit einfach wirklich hart, denn das ist die simple und schmerzhafte Wahrheit. Es hat nicht gereicht. So, du kannst die Schuld auf keinen anderen abwälzen. Nicht auf den Gegner, der perfekt eingestellt war, taktisch. Nicht auf, oh, ich hatte kein Glück, weil ich habe den Korb nicht getroffen. Es hat an der Stelle oder auch über mehrere Rennen hat es nicht gereicht, die Norm zu unterbieten. Und das tut weh, aber man kann die Gelegenheit auch nutzen, daraus viel für die Zukunft zu lernen. Und Ramon liest schon mal die Tür zumindest offen auf Social Media und hat gesagt, it's not over yet. Das absolute Gegenteil haben wir über die 100 Meter Delfin gesehen. Hier war meine Prognose, der Sieger wird den Staffelplatz kriegen und muss so um oder unter 51,8 schwimmen und so war es auch. Da waren nämlich alle jagen Erik Friese und der ist wirklich nicht schlecht geschwommen. Der ist im Vorlauf ganz passabel geschwommen, im Finale 51,89. Ist eine tolle Zeit, eine, die in den letzten zwei Jahren immer für den Staffelplatz in der langen Staffel gereicht hätte. Reicht jetzt hier bei den deutschen Meisterschaften aber nur zur Silbermedaille, denn Luca Nick Armbruster war einfach unfassbar schnell und zwar nicht einmal, sondern sogar zweimal. 51,84 im Vorlauf sorgten schon für große Augen und Ungläubigkeit, für ein entsetztes wo kam das denn her und warum kann ich so schnell schwimmen? Was dann im Finale nochmal getoppt wurde, 51,68 im Finale als Anschlagzeit, als Siegerzeit bedeutet, dass er 6/10 schneller geworden ist als im letzten Jahr noch unterwegs. Damit auch schneller gewesen als Marius Kusch damals bei der Olympia-Quali 2021. Also eine wirklich fabelhafte Zeit, über die er sich dann völlig zu Recht im anschließenden Interview gefreut hat und das hört ihr jetzt.
Luca Nick Armbruster ist bei mir nach dem Finale über die 100 Meter Delfin, das er in 51,68 Sekunden beendet hat, damit den deutschen Meistertitel gewann und sich auch den Platz in der Lagenstaffel bei Olympia gesichert hat über die Delfinstrecke. Welche Gefühle sind gerade in dir drin?
Super viel Freude, super viel Erleichterung und einfach Freude. Also mehr kann man gar nicht dazu sagen.
Du warst heute Morgen im Vorlauf schon überraschend schnell. Und so schnell hatte keiner, glaube ich, wirklich mit gerechnet. Du auch nicht, sagtest du. Hat das den Druck nochmal erhöht, für heute Nachmittag nachlegen zu müssen, weil der Staffelplatz auf einmal erreichbar war?
Ja, Druck hat schon erhöht. Ich habe eigentlich heute Morgen gesagt, ich möchte erstmal die EM-Norm schaffen. Die 2-2 schaffen, das wären schon 2 Zehntel jetzt von vor 3 Wochen schneller schwimmen. Das ist schon mal ein Brett. Dass ich jetzt nochmal, ich weiß nicht, ich glaube, es lag an der Lockerheit, nochmal so performt habe am Morgen, ist einfach mega cool. Und ich bin damit Spaß rangegangen. Ich habe mich versucht, einfach in dieser Freude und Emotionen festzuhalten, gar nicht so zu verkrampfen, zu ängstlich zu sein, sondern einfach mit Spaß das zu machen. Und ja, es hat funktioniert.
Du hast die Freude schon angesprochen. Der Einmarsch ist etwas Besonderes bei den deutschen Meisterschaften. Es gibt Feuerwerk. Ist das auch nochmal so ein Emotionspush?
Auf jeden Fall. Also manche deutschen Meisterschaften waren auch schon mal mit weniger, viel weniger. Und jetzt natürlich sowas aufgebaut zu haben, wie bei beim World Cup, genau. Das macht was mit einem. Man fühlt sich professioneller, man fühlt sich einfach, als würde es wirklich um etwas gehen. Und das ist natürlich unbeschreiblich cool. Und dann hat man auch mehr Bock, natürlich. Ja.
Es ging ja auch richtig um was, nämlich um den Staffelplatz. Jetzt 51,68 heißt, dass du die Einzelnorm um eine knappe Hundertstel verpasst hast. Ist da überhaupt Ärger vorhanden oder ist der Staffelplatz, der alles überstrahlt?
Ja, überhaupt dabei zu sein, ist für mich schon unvorstellbar schön. Und natürlich ist auch Ärger dabei. Ich meine, eine Hundertstel, das ist gar nicht, das ist eine Haardicke quasi. Ärgere ich mich natürlich für, weil ein Einzelstart ist Traum aller Träume. Staffel ist schon cool, aber Einzel ist natürlich unglaublich. Und ja, Ärger ist da, aber ich freue mich viel mehr.
Dann sage ich herzlichen Glückwunsch zum Staffelerfolg und dass die Olympischen Spiele genauso emotional und freudvoll werden. Vielen Dank.
Danke.
Luca siegt auch über seine eigentliche Paradedisziplin bis dahin über die 50 Meter Delfin. Und es ist schön zu sehen, dass diese Grundschnelligkeit jetzt auch auf den 100 Metern angekommen ist. Peter Wajasi, der Kraulschwimmer, wird Dritter mit 52,21 Sekunden und damit machen wir den Bogen zu den 100 Meter Freistil. Die haben nämlich ebenfalls am ersten Wettkampftag stattgefunden und die waren am zweiten Wettkampftag, verdammt. Die waren am zweiten Wettkampftag, da lag nämlich eine Nacht zwischen den 100 Delfin und den 100 Meter Freistil. Und was diese Nacht gemacht hat, hat man unter anderem an Erik Friese gesehen. Der Verlust des Staffelplatzes, der Verlust der Olympiateilnahme hat ihn echt gebrochen. Es wäre seine zweite gewesen nach Tokio 2021. Und er schwamm letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften noch in der 4x100 Kraul und 4x100 Meter Lagenstaffel im Olympiajahr. Jetzt nichts von beiden. Und das ist auch eine Geschichte, die wirklich traurig. Also man sah das auch in Eriks Blick, dass da Fassungslosigkeit ist, dass er diesen Staffelplatz Lagen verloren hat. Dann schwimmt er im Vorlauf über die 100 Meter Freistil 50,5 Sekunden und das war schon wirklich erschreckend schwach. Diese 100 Meter Delfin-Überraschung war auch das erste Unerwartete, was passiert ist. Bis dahin verlief alles so nach Plan, am Donnerstag alles easy, alles so, wie man sich das irgendwie ausgerechnet hatte. Und jetzt schwimmt hier am Freitag Erik im Vorlauf als 19. ins Ziel, 50,51 Sekunden, meldet dann folgerichtig als Reservist ab, weil er da aufs B-Finale oder als Reservist im Protokoll zu stehen einfach gar keine Lust hat, macht damit auch den Haken an die Olympischen Spiele 2024. Generell ist über die 100 Kraul die Abmeldung das große Thema, denn es qualifizierten sich 16 Sportler für das A- und B-Finale plus 4 Reservisten, also 20 Sportler insgesamt, die hier im Finale schwimmen können. Und normalerweise rechnet man so damit, dass einer nachrückt oder auch zwei. Und hier war jetzt die Situation eine völlig andere, denn das B-Finale bestand am Ende nur noch aus 5 Startern, was bedeutet, dass es insgesamt 7 Abmeldungen gab. Und das ist schon eine irre, irre hohe Zahl. Widmen wir uns dem A-Finale, denn dort ging es um die Staffelplätze in der 4x100 Meter Freistilstaffel. Und das Ergebnis, das ist echt tricky. Die Top 3 sind quasi gesetzt. Das ist Joscha Salchow, das ist Peter Wajasi und das ist Rafael Miroslav. Peter Wajasi, der ein wahnsinnig gutes DM-Wochenende hatte. Dazu kommen wir später gleich nochmal. Joscha Salchow hat sich bei den Swim Open empfohlen, Miroslav in San Antonio. Damit war der Deckel drauf. Und jetzt geht es darum, wer wird eigentlich Vierter? Und der vierte Platz müsste eigentlich leistungstechnisch an Lukas Mertens gehen. Er schwimmt bei den deutschen Meisterschaften aus Vorlauf und Finale in 48,99. Kein anderer unterbietet die 49-Sekunden-Marke im Mittelwert. Aber Die 4x100 Meter Freistil-Staffel ist direkt am ersten Tag der Olympischen Spiele, parallel zu den 400 Meter Freistil. Und zu den 400 Freistil kommen wir später noch, aber ihr wisst es natürlich alle, die 3 Minuten 40, die Lukas hier ins Wasser gelegt hat, machen eigentlich einen Start in dieser Kraulstaffel völlig irrsinnig. Niemand, also das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Folgerichtig wird Lukas diese Staffel nicht schwimmen. Es gibt kein offizielles Statement dazu, aber der gesunde Menschenverstand sagt einem das. Wenn du die Möglichkeit hast, 400 Freistil im Medaillenbereich zu schwimmen, und sogar im Weltrekordbereich oder den zu unterbieten, dann verpulverst du deine Kräfte nicht in einer Kraulstaffel 4x100, wenn der Nachrücker nur eine Zehntel langsamer ist als du selbst. Das heißt, der Fünftplatzierte sollte eigentlich schwimmen und das sind Luganik Armbruster und Ole Mats Eidam, die beide zeitgleich im Mittelwert 49,10 zu stehen haben. Rechnen wir auf Tausendstel runter, dann ist Luca tatsächlich 5000stel Sekunden schneller als Ole Mats Eidam. Nichtsdestotrotz bleibt die Entscheidung, wie es hier nun weitergeht, spannend und eine offizielle Verlautbarung dazu gibt es noch nicht. Insgesamt sind eigentlich verschiedene Szenarien denkbar. Das erste Szenario, was ungefähr passieren sollte, heißt, Lukas Mertens wird nominiert, beziehungsweise der ist ja sowieso dabei, wird dann nominiert für die Staffel. Vor Ort entscheidet man sich, dieser Start macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir nehmen Luca Nick Armbruster, der ist ja eh schon für die Delfin-Staffel mit dabei und gar nicht langsamer gewesen als Lukas. Dann schwimmt er in der Kraulstaffel. Zweite Wahrscheinlichkeit ist, der Nominierungsausschuss, der dort tagt, entscheidet nach einem Hinweis von Bernd Berghahn oder Lukas Mertens selber, dass sie die Staffel nicht annehmen, dass Lukas Mertens nicht startet und sagt dann, ey, okay, Luca Armbruster, nur eine Zehntel langsamer, ist eh schon nominiert und das gleiche wie bei Anna Elend, macht ja eigentlich auch wenig Sinn, ihn mitzunehmen, 8 Tage sitzen zu lassen, um dann in der Lagenstaffel zu sagen, so, jetzt machen wir mal richtig Bohei. Das ist schwierig für den Kopf. Also wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn er schon über die 100 Kraulstaffel einen Start bekommt. Die Variante 2b heißt, ey, wir geben Luca Nick Armbruster den Einzelstart über die 100 Meter Delfin, denn dort hat er ja die Norm nur um eine Hundertstel verpasst. Und Ole Mats Eidam mit seinen 21 Jahren bekommt nach der U23 EM letztes Jahr die Chance, hier weiter Erfahrung zu sammeln. Und da war letztes Jahr schon viel Erfahrung in Dublin dabei, mit einem viel zu schnellen Angang und dann einem sehr, sehr schweren Rückbahn, sodass ihm durchaus zuzutrauen ist, dass er das jetzt hier besser machen würde in Paris. Wie diese Entscheidung ausgeht, werden wir sehen. Ich tippe eigentlich auf Variante 2a oder erstens, Lukas Mertens wird nominiert und dann vor Ort entschieden, das macht ja gar keinen Sinn, wir lassen Luca Armbruster schwimmen. Seinen Staffelplatz sicher hat aber mit einem mit dem zweiten Platz hier bei den deutschen Meisterschaften, Peter Varjasi, 48,45 im Vorlauf, 48,57 im Finale. Und was er zu seinen Rennen zu sagen hat, das hören wir jetzt. Bei mir steht Peter Varjasi, der gerade den deutschen Vizemeistertitel über die 100 Meter Freistil gewonnen hat in 48,57 Sekunden. Und das ist ein riesiger Sprung zu der Zeit vom letzten Jahr. Da war es noch eine 49,04, die dich für die WM-Staffel in Fukuoka qualifiziert hat. Wie erklärst du dir diesen riesigen Leistungssprung? Wo kommt der her?
Hauptsächlich Training. Genau. Training und gute Erholung.
Was habt ihr gemacht im Training? Wie läuft das ab so? Arbeitet ihr viel kurz und intensiv oder geht das eher über längere Strecken?
Ganz ehrlich, das war ein Progress über die Jahre. Wir haben das aufgebaut bis zu diesen Wettkämpfen vor 2 Wochen und jetzt hier in Berlin. Das hat irgendwie geklappt.
Ist das die Zeit, mit der du auch gerechnet hast?
Das war mein Traum auf jeden Fall. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass es so geklappt hat.
Wie glücklich bist du jetzt? Das sichert dir auf jeden Fall den Platz in der 4x100 Meter Freistilstaffel bei den Olympischen Spielen für das deutsche Team. Was bedeutet das für dich?
Das bedeutet mir alles. Ja, wieder mit Joshua zu schwimmen und Raphael, das wird ein Spaß.
Ja. Dann sage ich viel Erfolg in Paris bei Olympia. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille und ich freue mich auf weitere schnelle Zeiten.
Dankeschön.
Damit machen wir den Deckel drauf auf die 4x100 Freistil-Staffel, widmen uns der doppelt so langen Distanz 4x200 Freistil. Die ist weit weniger tricky, denn da hat sich einfach gar nichts geändert. Das können wir in aller Kürze abhaken. Nach den Vorläufen, die unfassbar langsam waren, war schon klar, dass es keine Veränderungen geben wird. Der Einzige, der nach den Vorläufen vielleicht noch eine Chance hatte, war Sven Schwarz, der 1,49,4 hier anschlug. Am Samstagmorgen war das, glaube ich, oder am Freitagmorgen, ist auch völlig egal. War damit 1,5 Sekunden hinter dem Mittelwert von Timo Sorgus, hätte also im Finale schon 46,3 schwimmen müssen, was hochgradig unwahrscheinlich ist.
meldete dann nämlich auch ab. Oliver Klement, der vielleicht auch noch Chancen gehabt hätte, meldete gar nicht erst. Und so ist Timo Sorgius der Profiteur, hat eine schwache deutsche Meisterschaft geschwommen, wie er selber im Interview zugab, aber dafür sehr, sehr starke Berlin Swim Open und generell eine Saison hingelegt, in der er sich kontinuierlich verbessert hat. Und wie er nun die DM und die Saison einschätzt und auf Olympia vorausblickt, das hören wir auch im Interview von ihm selber. Bei mir steht Timo Sorgius. Heute am Sonntagvormittag, für ihn sind die deutschen Meisterschaften zumindest wettkampfmäßig schon beendet und sind, glaube ich, wenn man später drauf gucken wird, erfolgreich zu Ende gegangen, denn du hast dich gestern für den Olympiastartplatz in der 4x200 Meter Freistilstaffel qualifiziert. Ich sage herzlichen Glückwunsch und frage, was löst das in dir aus? Was bedeutet das für dich?
Erstmal Dankeschön. Was löst es in mir aus? Das ist schwierig zu sagen. Dadurch, dass wir gestern zwar Kau gar nicht gut liefen, also deutlich überbessert. Aber ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und es geschafft zu haben. War schon immer ein Ziel und jetzt hat es mitzufahren, ist echt schön. Konnte es gestern gar nicht so viel feiern und verarbeiten, weil es halt wirklich im Wettkampf gar nicht lief, aber ich schaue jetzt positiv nach vorne und freue mich auf jeden Fall und trainiere schon fleißig weiter.
Du hast das jetzt schon angesprochen, der Wettkampf jetzt hier, die deutschen Meisterschaften, liefen gar nicht so gut. Du bist letzte Woche bei den Berlin Swim Open eine 1:47.9 im Mittel geschwommen über die 200 Kraul, 47:55 als neue Bestzeit. Und das ist solide eine halbe Sekunde schneller als letztes Jahr für die Quali in Fukuoka. Das heißt, es ging dieses Jahr schon deutlich vorwärts. Und bist du zufrieden mit der Saison, wie sie bisher gelaufen ist?
Am Anfang war die Saison ziemlich hart, es kam nicht richtig rein und die Wettkämpfe liefen auch jetzt nicht so gut. Also in Dresden bin ich 1:54 geschwommen vor Weihnachten und jetzt langsam nach dem Trainingslager lief es echt gut. Auch im Training deutlich schneller geschwommen, 1:52 schon im Training geschwommen, einfach mal so nach der Stufe. Da war schon die Tendenz ziemlich hoch, dass ich das Leistung zeigen kann. Wie es jetzt gelaufen ist, bin ich echt zufrieden. Endlich mal einen Zugfest vorne nicht zu sehen haben nach knapp 2 Jahren unter 48. Sehr zufrieden und schau, was noch gut geht. Und bei Olympia werde ich auf jeden Fall alles geben für die Staffel und freue mich auch.
Hast du eine Idee, warum das jetzt bei den deutschen Meisterschaften beim eigentlichen Höhepunkt, der vermutlich angepeilt war, nicht geklappt hat? Warum es dort nicht so lief jetzt?
So richtig weiß ich nicht, aber mein Trainer vermutet, also ich habe jetzt pro Tag immer so 5,50er gemacht, früh 2, nachmittags 3 oder umgekehrt, früh 3, nachmittags 2, 50er Vorbelastung gemacht. Das über 9 Tage, was ich normalerweise für 2-3 Tage mache, jetzt über 9 Tage hinweg, war wahrscheinlich ein bisschen viel Vorbelastung. Er meinte, das ist wahrscheinlich einfach nur kaputt und ich so, ja, es hat sich auch nicht schön angefühlt, deswegen die ersten 50, danach war die Luft raus, war nur noch, war nicht ein Ziel gerettet, wie gesagt. Es war wahrscheinlich einfach falsch getapert. Ja, letzte Woche lief echt gut, weil halt die Taper-Phase schön war. Jetzt die Woche zwischendrin irgendwie nur nichts Ganzes, nichts Halbes gemacht, zu viel gemacht und dadurch lief es wahrscheinlich selber nicht gut. Aber ja, ich habe mir klar mehr vorgenommen für die Deutschen. Ich wurde jetzt die letzten Jahre immer, kam ich immer aufs Podest und dieses Jahr gar nicht, mit Abstand nicht, wurde 7. Auf meiner Hauptstrecke, aber ich schaue nach vorne und hake's ab und freue mich.
Ja, man lernt ja auch immer was so aus Misserfolgen und wichtig ist, die Konsequenzen oder Schlussfolgerungen zu ziehen und das nächste Mal besser zu machen. Ich denke, die Olympischen Spiele bieten da eine sehr gute Möglichkeit. Du warst in Fukuoka 2-mal als Schlussschwimmer eingesetzt in der Staffel. Ist das auch dein Lieblingsplatz, wo du dich siehst, oder würdest du eher woanders schwimmen wollen?
Das war damals, also letztes Jahr echt schwierig, fand ich. Das war ja der Jüngste noch, bin ich immer noch, aber so als Jüngster und dann direkt im WM-Finale als Schlussschwimmer anzuschlagen, quasi die Staffel ins Ziel zu bringen. Ist schon ziemlich, finde ich, ein hoher Druck, aber es war nicht einfach. Dadurch bin ich auch im Vorlauf komplett optisch angegangen mit einer 50 rum und dann haben wir drauf geschaut mit 57. Klar, es war eine Staffelbestzeit, aber ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Mal schauen, ob wir wieder so schwimmen, von schnell zu langsam. Auf jeden Fall habe ich jetzt Erfahrung gesammelt letztes Jahr und ich denke mal, das ist nicht meine mein Traumplatz ist Platz 4, aber wenn wir so quasi die Staffel am besten sind und ich weiß, auch wen ich starten will, ich verstehe mich mit Joscha echt gut und kommen echt gut miteinander klar, dann wird es auch im Staffelstart echt top. Man kann sich gut drauf einstellen, ja.
Ich freue mich drauf, euch 4 in Paris auf dem Startblock zu sehen, im Vorlauf und im Finale. Das Potenzial habt ihr dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg und gutes Gelingen.
Dankeschön.
kommen wir zu den Kraulstrecken bei den Männern und starten mit den 400 Meter Freistil am Freitag. Denn von hier entspinnen sich die Geschichten der Distanz. Also das war der erste Eindruck, den wir bekommen haben über die Leistungsfähigkeit. Und da zeigte sich schon, dass Oliver Clemets Ansage mit der 3:42.8 aus Magdeburg auch tatsächlich ihm den Startplatz bei Olympia sichern wird. Olli startet gar nicht erst über die 400 Meter Freistil, sondern lässt seinen Körper weiter pflegen. Die Gerüchte besagen, dass er auch gar nicht fit war, sondern irgendwas an den Rippen hatte, sah man auch, dass er deutlich sichtbare Tapeabdrücke auf der linken Rückenseite über die Flanke hatte. Und dass er nicht richtig fit hier nach Berlin gereist ist, lässt auch die Zeit über die 800 Meter Freistil vermuten. Dort ist er in 7 Minuten 51, 5 Sekunden langsamer als noch in Magdeburg, und auch über die 1500 Meter kann er nicht mit Sven Schwarz mithalten. Das ist für Sven klar, ey, wenn ich die 1500 vor Olli bleibe, dann habe ich meinen zweiten Startplatz in Paris sicher, und da muss ich Olli auch geschlagen geben. Das heißt, für Oliver Clement gibt es in Paris die 400 und die 800 Meter im Becken sowie die 10 Kilometer im Freiwasser. Herausragende Leistung von ihm, eine fantastische Entwicklung, und die 3:42 bin ich gespannt, was dort dann noch in Paris wirklich gehen wird. Der zweite im Bunde ist dann Sven Schwarz. 400 Freistil schwamm er in 3:46.37, ist eine richtig starke Zeit für ihn, aber einfach keine 3:42, und das war ihm auch selber klar, dass er diese Zeit nicht schwimmen wird, fiel im Trainingslager in Ägypten mit Magen-Darm aus. Außerdem für Sven auf dem Zettel standen die 200 Freistil 1:49.39 mit Bestzeit, heißt das für ihn, und die 1500 Meter Freistil in 14:49.22. Damit war er 9 Sekunden schneller als der Drittplatzierte. Oliver Clement hat damit auch seinen zweiten Beckenstart bei Olympia klargemacht. Also in der Summe eine erfolgreiche Saison, eine erfolgreiche DM, und wir hören jetzt mal rein, wie Sven die Wettbewerbe selbst bewertet.
Wie sehr hat dich das letzte Woche von Olli über die 400 Meter Freistil mit 3:42 geschockt?
Ich bin geschockt. Ich meine, wir sind alles super Schimmer, wir können alle extrem viel. Ich denke, die Zeiten sind auf jeden Fall alle mega gut. Die 52 von ihm, das war schon, sag ich mal, mit dem dritten Startplatz über die 400 schon abgeschlossen, weil ich wusste, dass ich das nicht schaffen kann. Ich war in Ägypten im Trainingslager, die zweite Woche hatte ich ein bisschen Magen-Darm. Da hat mir halt nur die Schnelligkeit gefehlt. Da müssen wir jetzt auch noch viel dran arbeiten, dass es vielleicht in Paris auch noch ein Stück schneller geht. Aber ja, wie gesagt, ich hatte schon wirklich, das waren schon echt starke Zeiten. Die 800 letzte Woche, muss ich sagen, wird ich auch schneller erwartet von der Liga nach der 3:42, aber 400, das war schon echt Weltklasse.
Hat das wirklich noch irgendwas geändert, so in der Planung jetzt Richtung Paris und Richtung Training?
Ja, also es ging halt vor allem darum, jetzt die 800 perfekt vorzubereiten, weil das meine stärkste Strecke ist.
Was ist das Ziel für die 800 bei Olympia?
Ja, ich glaube, das Ziel von allen Startern sollte sein, ins Finale zu kommen. Ich denke, bei der WM habe ich schon echt mega gut mich präsentiert für die erste WM. Ich hoffe, dass ich so in die Richtung auch wieder bei den Spielen kann. Aber bei den Spielen, da ist immer noch viel los, da kommt immer noch ungefähr dazwischen. Da sind auch alle da, da ist die Weltspitze und da gilt es um sich zu behalten.
Ich würde glauben, dass du derjenige bist, der dazwischen kommt. Herzlichen Danke. Glückwunsch, zwei Olympia-Tickets.
Bleiben zwei weitere Distanzschwimmer übrig, nämlich Florian Wellbrock und Arne Schubert. Und wir starten bei Florian Wellbrock. Er nutzte die 400 Freistil zum Einschwimmen und meldete dann das Finale folgerichtig ab. Da kann man jetzt vielleicht sogar diskutieren, ob das nicht klug gewesen wäre, das noch zu schwimmen, einfach um nochmal Rutschsicherheit zu kriegen, denn das ist aktuell das alles beherrschende Thema: Sicherheit, Selbstvertrauen für Florian Wellbrock. Er startet dann über die 800 Meter Freistil, schwimmt in 7:50.8, 4 Sekunden langsamer als die Zeit von Olli Clement aus der Vorwoche. Damit bedeutet das auch, dass er die 800 Freistil nicht im Einzel schwimmen wird und nur in Anführungsstrichen die 1500 Kraul und die 10 Kilometer bei Olympia haben wird. Die 1500 Freistil in 14:42.3 waren ziemlich, ziemlich schnell, was er dann auch selber im Interview noch zugibt. Und das ist schon spannend zu sehen. Rund um Flo bildet sich dann immer so eine ganz, ganz große Interview-Traube mit zahlreichen Mikrofonen oder Kamerabildern, die auf ihn gerichtet sind. Und die meisten Journalisten haben einfach Angst um den Medaillenspiegel und fragen sich, ob Florian wohl seine Form noch hinbekommt. Und Ja, was er so zu seinen Trainingskameraden zu sagen hat, das hören wir jetzt hier in zwei Interviews. Außerdem geht es um die Enttäuschung über oder die mögliche Enttäuschung mit 800 Meter Freistil Nichtqualifikation, was er über seinen Konkurrenten und Trainingskameraden Oliver Klemet denkt. Er gibt einen Ausblick auf Paris und einen generellen Abriss über den Stellenwert des deutschen Schwimmens. Das alles war nach den 800 Freistil und nach den 1500 Freistil bewertet er zum einen das Rennen und hat dann zum anderen, bekommt er noch eine Frage gestellt, die sich gar nicht mit dem Sportlichen befasst, sondern eine besondere Beobachtung abseits des Beckens nochmal hervorhebt und seinen Kommentar dazu hören will. Was das ist, was das war, das alles hört ihr in den kommenden anderthalb, zwei Minuten.
Ja, schon sehr, weil die Enttäuschung so ein bisschen mit einer Ratlosigkeit einhergeht. Also ich habe gemerkt, dass ich hinten raus nochmal gut mobilisieren konnte. Das Tempo auf der Strecke an sich ist aber viel zu langsam. Und das persönlich kann ich mir jetzt aktuell überhaupt nicht erklären, weil das was ganz anderes widerspiegelt, als ich im Training gemacht habe. Und ja, diese Ratlosigkeit überwiegt, glaube ich, gerade sogar der Enttäuschung. Ja, genau. Im Endeffekt haben jetzt 4 Sekunden gefehlt. Das hat man während des Rennens schon gemerkt. Ich habe eigentlich versucht, nach 100 Metern meinen Rhythmus aufzunehmen und mich so ein bisschen abzusetzen. Das hat vielleicht eine Bahn ganz gut funktioniert und dann sind die anderen beiden Jungs direkt wieder rangekommen. Ja, mehr kann ich aktuell dazu tatsächlich nicht sagen. Ich muss mir erstmal anschauen, was der Trainer zu sagen hat. Und dann bin ich vielleicht noch ein Stückchen schlauer. Ja, wahnsinnige Entwicklung hingelegt, der Kerl. Ist für mich auch selber eine Riesenmotivation, weil er jetzt rein optisch nicht die besten Voraussetzungen hat für einen Schwimmer, wie man sich das vorstellt. Und der Junge, der holt so viel aus seinem Körper raus, vollkommen egal, ob das jetzt die kurzen 400 Meter sind oder auch die 10 Kilometer. Deswegen, das ist schon irgendwo ein Stück weit inspirierend. Ja, es liegt bestimmt ein bisschen was vor uns, was wir aufarbeiten müssen. Dennoch kann ich eigentlich sagen, dass die 1500 hier im Becken trotzdem am besten liegen. Und ja, vorweg hat man auch immer noch mal einen Vorlauf, wo man sich dann fürs Finale einstimmen kann. Und ja, hinten drauf habe ich noch 10 Kilometer, das ist der zweite Einzelstart. Deswegen, ja, muss ich jetzt damit leben, wie es ist. Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Und dann freue ich mich auf die starke Trainingsgruppe aus dem Magdeburger Raum und da geben wir Vollgas. Ja, es geht Gott sei Dank wieder bergauf. Das kann man ganz klar auf den Kraulstrecken sehen. Aber ich sag mal auch, Isabel Gose, eine Anna Elend oder auch eine Angelina Köhler, die machen jetzt echt einen richtig guten Job. Das hatten wir lange nicht und deswegen freue ich mich, dass wir mit so einer aktuell starken deutschen Gruppe dann nach Paris reisen können. Ja, ich träume natürlich auch von den Medaillen, ganz klar. Und ich sag mal gerade auch Lukas Mertens und meine Wenigkeit, dafür arbeiten wir jeden Tag. Deswegen verbringen wir pro Jahr ein Vierteljahr nach Sierra Nevada und reißen uns da den Hintern auf. Deswegen ist es, denke ich mal, nicht zu viel, wenn man da von den Medaillen schwärmt.
Bin heute deutlich besser ins Rennen reingekommen. Bin gleich gespannt auf die Splitzeiten. Also es hat sich vorne recht zügig angefühlt, kann aber auch daran liegen, dass die anderen beiden Jungs vielleicht vorne so ein bisschen verschlafen haben. Bin ich gleich sehr gespannt, aber mit einer 14:42 bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden.
Ja, ich sag mal, wenn man jetzt vorne alleine weg da eine 14:42 anbieten kann, dann sieht das erstmal nicht so schlecht aus.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also letztes Jahr zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr stark und in Fukuoka lief es dann trotzdem nicht so richtig rund, abgesehen vom Freiwasserschwimmen. Deswegen, ich fühle mich immer so ein bisschen schwer, jetzt schon irgendwelche Schlüsse für die Olympischen Spiele ziehen zu können. Deswegen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber die Richtung, die stimmt auf jeden Fall erstmal.
Florian, ich habe noch eine Frage. Man sieht dich wahnsinnig viel am Beckenrand, aber auch mit den Kindern umgehen. Also man sah dich gerade die Kappe ins Publikum werfen. Nach dem Rennen nimmst du dir extrem viel Zeit, noch Unterschriften zu geben, ganz geduldig. Man sieht dich im Mai auch in Magdeburg bei einem Intensivwettkampf mit den Kindern zusammen sein. Das stelle ich mir nicht einfach vor, neben deinem immensen Trainingspensum. Aber also welche Bedeutung hat das für dich?
Ja, es fällt mir tatsächlich einfach, also auf keinen Fall schwer. Und ich mache das unheimlich gerne. Das sind die Fans und nicht die Kinder. Und die Köpfchenkinder würden die Veranstaltungen nicht laufen, die nehmen uns viel Arbeit ab. Die machen den Sport mit uns zusammen irgendwo groß und deswegen gebe ich auf die Art und Weise gerne was zurück.
In der Summe muss man dann sagen, auch nach den Interviews, es bleibt überraschend mit Florian und es wird wirklich nicht langweilig. Das Programm kommt ihm jetzt in Paris zugute. Die 1500 Freistil sind der letzte Wettkampftag, da kann man sich voll drauf hin vorbereiten. Wenige Tage später sind die 10 Kilometer, also ein sehr, sehr enges Zeitfenster, auf das der Leistungshöhepunkt getrimmt werden muss. Und vielleicht auch das mit einem Grund, warum Florian über die 800 Meter Freistil, man möchte fast sagen, gar nicht versucht hatte, die Zeit von Oliver Klemet zu unterbieten. Denn es gibt noch eine zweite Geschichte über die 800 Meter Freistil. Und die hat mit Arne Schubert zu tun, der hier über die 16 Bahnen im Olympischen Becken seinen ersten deutschen Jahrgangsrekord schwimmt. Außerdem die Bronzemedaille in diesem Rennen gewinnt und nach einem schweren Jahr 2022, 2023 wieder ordentlich im Aufwind ist. Das erste Jahr in der Trainingsgruppe von Bernd Berghahn und mit der Zeit von 7:53,92 über die 800 Kauler, der jetzt den deutschen Jahrgangsrekord von Silas Beeth einkassiert. Und was Arne dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
Bei mir steht Arne Schubert, der soeben den dritten Platz in die, über die 800 Meter Freistil bei den offenen deutschen Meisterschaften belegt hat. Und nicht nur die Bronzemedaille darf er jetzt sein eigen nennen, sondern auch einen neuen deutschen Jahrgangsrekord, den er gebrochen hat. Ich glaube, es ist dein erster Jahrgangsrekord für dich. Hast du darauf hingearbeitet, dieses Jahr ganz gezielt?
Also ich habe natürlich schon die Zeiten vorhin angesehen. Und ich wusste, dass ich in 7,55 schwimmen kann. Und ich wusste auch, und Olli und Flo wussten das auch. Also es war auch schon in das Rennen ein bisschen aufgelegt, dass ich unter die 7,55 schwimme. Dass dann doch 7,53,9 würde, ist natürlich immer eine Überraschung. Also, aber ich bin einfach nur froh. So wirklich glauben kann ich es noch nicht. Ich habe immer mal auch ein bisschen davon geträumt, mal ein AKR zu haben. Und dass ich jetzt offiziell mal einen habe, ist doch mal ganz schön. Dadurch, dass ich letztes Jahr einen ja knapp verpasst habe, würde ich 400 ist doch jetzt irgendwie befriedigen, da das jetzt geklappt hat.
Du hast die letzte Saison schon angesprochen. Die war ja mit vielen Stolpersteinen gepflastert. Du warst, glaube ich, viel krank. Lief denn dieses Jahr besser?
Also am Anfang der Saison war es immer noch ein bisschen holprig. Das hat sich aber dann soweit gut gebessert und gerade jetzt zur zweiten Hälfte des Jahres habe ich es auch echt geschafft, die Umfänge von Bernd richtig durchzuziehen. Sarah lief sehr, sehr gut in Vorbereitung. Also kann mich nicht beschweren, ist sicherlich immer noch Luft nach oben, sowohl gesundheitstechnisch als trainingstechnisch auch. Das ist natürlich hart, jetzt das erste Jahr bei Bernd, das war ein bisschen Umgewöhnung. Aber all in all würde ich sagen, ich habe es ganz gut gemeistert und es lief bisher alles sehr nach Plan, wenn nicht sogar noch besser.
Ich würde sagen, du hast es sehr gut gemeistert mit der ersten Medaille und dem ersten Jahrgangsrekord. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Ganz spannend, was Arne hier aus seiner Sicht zu den 800 Meter Freistil erzählt. Das steht ehrlicherweise nicht so ganz im Einklang mit dem, was Florian gesagt hat. Ist jetzt aber auch nichts, was man irgendwie vielleicht skandalisieren oder aufbauschen sollte. Aber schon ganz spannend, hier mal zwei verschiedene Sichtweisen zum gleichen Rennen zu hören. Zwei verschiedene Sichtweisen kann es eigentlich nicht zum folgenden Sportler geben, nämlich zu Lukas Mertens, der eine deutsche Meisterschaft für die Geschichtsbücher ins Wasser zaubert. Und das alles fing an mit den 400 Meter Freistil. Da hatte ich mich ja noch beschwert aus Magdeburg 3:41,98, ey, die internationalen Reaktionen zu dieser Wahnsinnszeit sind eigentlich eher verhalten. Und das hat vielleicht auch Lukas mitbekommen und hat sich gedacht, das können wir ändern, Kollegen, das war nicht alles, was ich in mir habe. 8 Bahnen, volle Intensität liegen vor ihm. Die ersten 100 Meter schwimmt er hier am Donnerstag über die 400 Kraul 6/10 schneller als in Magdeburg und hält dieses Tempo auch aufrecht. Der dritte 100er dann nochmal eine halbe Sekunde schneller als in Magdeburg, 56,2 statt 56,7. Der vierte 100er dann in 55,5 statt in 56,1. Und da hört ihr schon raus, ey, das sind ganz schön viele Sekunden, die er da von seiner Magdeburg-Zeit abknapst, nämlich insgesamt 1,6 Sekunden, sodass hier die Uhr in Berlin für ihn nach 3 Minuten 40 Sekunden und 33 Hundertstel stoppt. Und das ist mindblowing. Das ist der absolute Wahnsinns, die absolute Wahnsinns-Show, die hier geboten wurde. Ich habe noch never ever jemanden so schnell und so absurd schwimmen sehen. Bis 350 Meter ist Lukas 1,5 Sekunden unter dem Weltrekord und da denkt man jetzt eigentlich, ey, okay, 1,5 Sekunden unter Weltrekord, am Ende reicht es nicht, um den Weltrekord zu unterbieten. Da meint man ja zuallererst im ersten Moment, ey, der stirbt aber ganz schön auf der letzten Bahn und dann guckt man ins Protokoll in die Zeiten und sieht, dass der siebte 50er eine 28,1 gewesen ist und der letzte eine 27,4. Er hat es also unfassbarerweise geschafft, nach so einem Angangstempo auf der letzten Bahn nochmal 7/10 schneller zu schwimmen als auf der vorletzten Bahn. Das ist eine Welt. Das ist ein absoluter Meilenstein. Das ist eine Form und eine Ansage, die hier rumgegangen ist. Unvergleichlich, ohnegleichen. Vielleicht das Ganze noch mehr ins Licht zu rücken. Die ersten 200 Meter schwimmt er in 1,48,6 auf Füße rum. Da ist noch eine Rollwende dazwischen. Also auf Anschlag fast Bestzeit. 1,486, Füße rum. Da gibt es insgesamt nur 5 Deutsche, die in dieser Saison im Einzel über die 200 Meter Freistil schneller waren als der Durchgang von Lukas Mertens. Er bleibt über die 400 Kraul 26 Hundertstel, lächerlich, 26 Hundertstel über dem Weltrekord. Ist der viertschnellste Mann, der diese Strecke jemals geschwommen ist, nach Paul Biedermann, Sun Yang und Ian Thorpe. Und auch sein Konkurrent Sven Schwarz war sprachlos am Beckenrand und meinte bloß, ey, pff, so ein Verrückter vorne wegschwimmt, pff, willst du da machen? So, typische Sven-Schwarz-Art. Das Gerücht am Beckenrand war tatsächlich, und nach all der Spannung, es hat sich einfach ganz anders angefühlt als alle anderen Rennen, die stattgefunden haben, unter den Sportlern, und da waren einige, die in der Mixzone standen, das Gerücht am Beckenrand war tatsächlich, der will hier Weltrekord schwimmen. Hier, heute will er Weltrekord schwimmen. Noch bevor das Startsignal ertönt ist, beziehungsweise so auf der ersten Bahn. Es waren reichlich Zuschauer hinter den Kulissen, die alle mit hoch erhobenen Händen ihren Kopf festgehalten haben, damit der Kopfdeckel nicht abfliegt. Es war eine elektrisierend. Das ist das, was man meint, wenn man sagt, es ist elektrisierend. Das war ein ganz, ganz anderes Gefühl als bei so vielen anderen Rennen, die man schon am Beckenrand erlebt hat. Wie Lukas selber das Rennen erlebt hat, das hört ihr jetzt im Interview. Und zwar spricht er dort über seine Einschätzung von den 400 Meter Freistil, beantwortet die Frage, ob denn vielleicht auch der Weltrekord möglich gewesen wäre. Meinen Augen eine merkwürdige Frage, weil wenn er möglich gewesen wäre, wäre Lukas schneller geschwommen. Es sah nicht so aus, als hätte er auf den letzten 50 Metern rausgenommen und gesagt, ja okay, wir lassen jetzt hier austreiben, geht ganz gut. Er äußert sich zur Qualifikation von seiner Schwester Leonie Mertens und gibt einen Ausblick Richtung Olympia, was dort vielleicht von ihm noch zu erwarten ist. Und das alles hört ihr jetzt im O-Ton von ihm.
Absolut überhaupt nicht. Ich habe auf die Anzeigetafel geschaut und habe gedacht, 3:42 wäre eine gute Zeit gewesen, aber der 3:42 ist ganz sein. Aber super happy, nach der ganzen Ausfall am Anfang der Saison, also eigentlich unvorstellbar. Also ich kann es auch noch nicht fassen. Ja, wenn ich vielleicht unter Wasser so eine kleine Linie hätte, die dann mitgeschwommen wäre, vielleicht irgendwie, aber ich habe alles eingeholt. Ich denke, ich habe ein sehr solides Rennen gemacht, auch für die Vorbereitung jetzt. Ja,
kann man
auf jeden Fall so sehen, aber ich setze mir meine eigenen Ziele. Ich denke, man muss die Saison auch aus meiner Sicht betrachten. Also der Einstieg war wirklich nicht so leicht. Dass es jetzt zu dem Zeitpunkt schon so gut läuft, hat, glaube ich, niemand erwartet. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meinen Erwartungen und bei meinen Zielen für Paris. Und das ist eine olympische Medaille. Welche das dann wird, das werden wir sehen. Also ich denke, ich kann um alle mitkämpfen.
War das Ganze jetzt auch eine Ansage an die Konkurrenz, gerade wenn man dieses Rennen so unfassbar mutig und schnell von vorne weg angeht? Oder war das wirklich als Standortbestimmung gedacht?
Ich sollte schon schnell angehen. Ich bin ja jetzt noch auch noch 1,49 rum, die ersten 200. Und das wollte ich eigentlich diesmal genauso machen. Dass ich dann so gut durchkomme, das ist natürlich dem Training zuschulde, dass ich ja immer im Alltag trainiere, immer mehr Kilometer machen kann. Und ich denke, je länger die Saison geht, desto besser wird's. Ja.
Ich habe mich dann später mit ihm nochmal etwas off-camera unterhalten und da betont er nochmal, dass die Standortbestimmung, dass die deutschen Meisterschaften ganz klar eine Standortbestimmung waren, dass die 400 Kraul auch durchaus hätten schief gehen können, also dass er völlig stirbt auf den letzten 100 Metern. Und dann geht's für ihn jetzt irgendwann nochmal 4 Wochen in die Sierra Nevada, in die Höhe, für ihn eine Woche kürzer als für die ganz Langstreckenschwimmer Flo, Olli und Konsorten, die 5 Wochen dort machen. Und da geht es nochmal viel darum, jetzt an der Taktik zu arbeiten. Denn er sagt, es ist was anderes, wenn du gegen einen Sam Short, gegen einen Ahmed Hafnaoui, gegen einen, wie sie alle heißen dort, Elijah Winnington und Co. Sanhu Wang. Ach Gott, ja, sowas. Jedenfalls auf den Startblock steigst, als jetzt hier bei einer deutschen Meisterschaft. Er betont außerdem auch, dass er mental ganz schön ausgelaugt ist von den vergangenen Wochen. Und das ist etwas, was immer wieder zu hören war, dass diese Olympia-Quali, dieser lange Zeitraum wirklich sehr, sehr, gerade bei denen, wo es unsicher war, an den mentalen Ressourcen, an den Kopfkapazitäten gezerrt hat. Lukas Wochenende war aber mit den 400 Kraul nicht vorbei. Es folgten die 100 Meter Freistil 48,86 zum zweiten Mal innerhalb einer Woche unter 49 Sekunden. 200 Meter Freistil 1,44,14, eine Zeit, die inzwischen völlig untergegangen ist in der Flut an fantastischen Leistungen. Das ist eine massive Bestzeit für ihn zum einen und das ist deutlich schneller als Olympiagold in Tokio 2021. Das ist eine Weltjahresbestzeit, die für mich persönlich in der Mixzone dann am Ende einfach auch ein bisschen untergeht. So ist es manchmal. 200 Meter Rücken, 1:56.00, nochmal deutlich verbessert zur Vorwoche. Der deutsche Rekord war hier das Ziel. Und da muss man sagen, wenn wir zurückdenken an Doha, an die Weltmeisterschaften dort und die 200 Meter Rücken rennen, dann kann man im Zeitvergleich feststellen, dass das Gesamtniveau deutlich besser ist als auch in Doha. Also auf jeder einzelnen Bahn ist er schneller als noch in Katar bei den Welttitelkämpfen. Und das ist das, was er auch sagt. Je mehr ich ins Training komme, desto besser werde ich. Und jetzt kann man wahnsinnig lange spekulieren, wo dieser Leistungssprung herkommt. In meinen Augen kommt er genau daraus, dass er am Anfang der Saison so viel Trainingsausfall hatte und jetzt das Feuer voll spürt, der Körper einmal voll regenerieren konnte, wieder voll da ist, auch wenn es durch Krankheiten war und ähnliches, aber die Leistungsbereitschaft, die Intensität im Training so viel mehr fokussierter ist, so viel mehr kontrollierter ist, dass jetzt diese Wahnsinnszeiten dabei rausspringen. Also eine Pause oder ein Trainingsausfall muss nicht zwangsweise was Schlechtes sein, sondern kann sogar zu einer nachfolgenden Leistungsexplosion führen. Nichts, was man jetzt langfristig vielleicht verfolgen sollte als Ziel, aber für so eine Saison scheint das auf jeden Fall erstmal nicht nachteilig gewesen zu sein. Und ähnliches trifft auch auf Isabel Gose zu. Sie schwamm über die 400 Meter Freistil in 4:02.48 nur schlappe 9 Hundertstel über dem deutschen Rekord, den sie selber hält. Und diese 4:02.48 ist ein Fingerzeig für das, was in den kommenden Tagen noch folgen sollte. Über die 1500 Meter Freistil schwimmt sie in 15:52.02 eine neue Bestzeit. Über die 200 Meter Freistil in 1:56.66 eine neue Bestzeit. Und zum Abschluss über die 800 Meter Freistil in 8:19.48 ist sie bis zur 400 Meter Marke auf Kurs deutscher Rekord. Also ein absolutes Wahnsinnswochenende auch für Isabel an dieser Stelle, die sich dann in den nachfolgenden Interviews äußerte und mit den Sätzen durchaus zurecht zitiert wird, wo sie sagt, ey, ich kann noch mehr, dann auf die Frage, sag mal, bist du eigentlich nicht zufrieden mit dem, was du hier gemacht hast, sagt sie, doch, natürlich freue ich mich über diese Leistung, die ich hier bringe, aber das ist nun mal meine Art und ich glaube auch, das ist die Art einfach eines jeden Sportlers, einer jeden Sportlerin, noch Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und da hat sie auch nicht Unrecht, international muss es dann immer noch besser werden, so ist sie halt, ohne das so ganz negativ zu meinen, sondern eher zu sagen und realistisch zu sein, ey, da geht noch richtig was, so sind Sportler, so ich kann noch mehr, ich freue mich über das, was jetzt da ist, aber in Paris, da werde ich noch mehr können. Und für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning aus diesen Leistungen von Lukas und von Isabel ist einfach, dass wir, die Olympischen Spiele werden 9 Tage lang sein. Und wir haben jetzt bei beiden gesehen, dass sie 4 Tage davon schon mal ihren Leistungspeak halten können. 4 Tage davon können sie absolut wettbewerbsfähig sein. Und das wäre so ein Programm bei Isabel zum Beispiel, die 400 Freistil, 200 Freistil, 1500 Freistil oder dann nachfolgend 1500 Kraul, 4x200 Kraul Staffel und die 800 Meter Freistil im Einzel. Wir lernen bei beiden, dass das In-Season-Level absurd hoch geworden ist. Es ist unfassbar schnell, was hier abgeliefert wurde an Leistungen. Und Isa war in den Interviews auch zum Teil wirklich sprachlos ein bisschen, war so in Erklärungsnot, wo denn jetzt die Leistung herkommt und konnte das selber überhaupt nicht so richtig greifen und fassen, was hier passiert ist und wie schnell das gerade durchs Wasser rutscht. Und da muss man jetzt sagen, dass Isabel hier gewinnt und ihre Dominanz ausspielt und ihre Dominanz demonstriert, das war klar, in welcher Art und Weise, ist schon nochmal beeindruckend, aber das wahre Duell um den zweiten Startplatz über die 400 Meter Freistil sollte sich ja dann dahinter abspielen. Und da muss man sagen, ey, okay, vielleicht leichte Enttäuschung, wenn man auf ein Popcorn-Event gehofft hatte. Denn Leonie Mertens wurde zwar Vizemeisterin in 4:08.84, konnte aber auch ihre Leistungen aus der Vorwoche, ähnlich wie Olli, nicht wiederholen. Sie wirkte überhaupt nicht fit, schwimmt die 400, 1500, 200, 800 Kraul, alles über ihrer Bestzeit, die zugegebenermaßen vielleicht noch gar nicht so alt sind, aber mit dem Hintergrund, wir haben sie gehört von ihr, das ging nochmal in die Vorbereitung Richtung Magdeburg, jetzt war das Tapern, die deutschen Meisterschaften waren der Höhepunkt und wir erinnern uns zurück, dass wir letzten Montag im Swimcast zusammensaßen, also jetzt vor inzwischen fast 2 Wochen und dieser Termin, den ich dort mit ihr hatte, das war beileibe nicht ihr einziger Medientermin, den sie hatte in den Tagen, denn mit so einer Olympia-Qualifikation, mit diesem berühmten, bekannten Bruder, ändert sich auf einmal alles, darauf kann dich keiner vorbereiten. All diese Sportschau-Zitate mit, sie bekommt jetzt einen Hund und der heißt Paris, die kommen ja irgendwo her. Ihr Instagram läuft über, sagte sie, die Erwartungshaltungen steigen. Plötzlich muss man sich vielleicht sogar rechtfertigen, wenn es nicht läuft. Auch das war so gar nicht böse gemeint, aber dann wirst du eben in der Mixzone gefragt, so, ey, was ist jetzt eigentlich los so, was bedeutet das jetzt für die kommenden Wochen und Leistungen? Und es ist ja natürlich viel, viel einfacher, über Highlights zu sprechen, als darüber, wenn es mal nicht so läuft. Und dann nimmt einen das mental wahnsinnig mit, so die ganze Woche mit all den Eindrücken, die auf einen einprasseln. Auf einmal zerren alle Leute an dir, es will jeder was von dir. Und umso mehr freue ich mich und bin ich dankbar, dass wir zusammensitzen konnten und das Interview führen konnten und hoffe, dass ich nicht der Schuldige in Anführungsstrichen war, dass es hier in Berlin jetzt nicht so richtig geklappt hat. Sie hat ihre beiden Qualis über die 400 und die 1500. Erster Tag der Olympischen, ich glaube der vierte Tag, stimmt, die Männer sind am Ende. Also alles fein, alles im Rahmen. Für die 800 hat es nicht gereicht, für die 200 Freistil hat es nicht gereicht, für die 4x200 Kraulstaffel hat es nicht gereicht. Gar nicht schlimm, zwei Einzelstarts, alles super und jetzt geht's Richtung Fokus, französische Hauptstadt und die Spiele. Dahinter gab es dann noch Leonie Kullmann, die dritte wird in 4:09:23 und das ist die beste Zeit über die 400 Kraul seit 3 Jahren, schwimmt dann im weiteren Wochenendverlauf noch die 200 Freistil in 2:00:26 und muss damit eine ganz bittere Erkenntnis sammeln, nämlich, dass es für sie keine dritten Olympischen Spiele geben wird. Und dieses 200 Meter Freistilrennen am Samstag, das wir da von ihr gesehen haben im Finale, war möglicherweise, Fragezeichen, das letzte Karriererennen von Leonie Kullmann. Die 800 Meter Freistil trat sie dann nicht mehr an, was verständlich ist, wenn alles auf die 200 Meter Freistil ausgerichtet war und sie da vielleicht auch so zufrieden war mit dem Rennen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, so zufrieden war, dass sie gesagt hat, ey, das machen wir Deckel drauf. Das war das perfekte Rennen, das war ein sehr guter Abschluss. Ich kann auf eine sehr gute Karriere zurückblicken, war 2016 in Rio dabei, war 2021 in Tokio dabei, das schaffen nicht viele, 2 Olympiaden und mache dann jetzt hier den Deckel drauf. Nichtsdestotrotz war auch das einer der Punkte am Samstag, weshalb es hinten in der Mixed Zone wahnsinnig feucht wurde vor Freudentränen, vor Trauertränen, vor allem das war ein sehr, sehr, sehr emotionaler Nachmittag, den wir dort erlebt haben und da gab es einige, die sich dort gegenseitig im Arm gehalten haben. Eine, die nicht im Arm gehalten wurde, aber das sicherlich ganz, ganz dringend gebraucht hat, möglicherweise woanders, war Maja Werner. Denn Maja hat ein Wochenende hinter sich, das bei anderen für ein ganzes Jahr reichen würde. Insgesamt standen 4 Rennen für sie auf dem Plan. 400 Freistil, 200 Freistil, 200 Rücken, 800 Meter Kraul. Und die 400 Meter Freistil sind mit Sicherheit nicht so gelaufen, wie Maja sich das vorgestellt hat. Sie geht irre schnell an, in 58:44 über die ersten 100 liegt sie auf dem zweiten Platz, schwimmt nach 2:01:37 über die 200 Meter, ist sie noch voll im Soll, um sogar die 4:06 von Leonie, die sie in der Vorwoche vorgelegt hatte, zu unterbieten. Denn wenn wir das hochrechnen, landet sie bei knapp 4:07 und das würde schon die Qualifikation für Olympia bedeuten. Aber das hohe Tempo kann Maja nicht halten, schwimmt zweimal 1:05 drauf, schlägt also nach 4 Minuten 11 an, belegt damit den vierten Platz und ist maßlos enttäuscht. Vor allen Dingen auch deshalb, weil sie im Januar in Luxemburg schon eine 4 Minuten 10 8 geschwommen ist. Und es war nicht das einzige Mal an diesem Wochenende, dass beim Weg in den Vorraum Tränen über ihr Gesicht geflossen sind. Denn es war nicht ihre letzte Olympiachance, die gab es dann anschließend über die 200 Meter Freistil am Samstag. Nicht, weil sie hier die Einzelnorm unterbieten wollte, sondern weil es eine realistische Möglichkeit gab, sich in die Kraulstaffel reinzuschwimmen. Und ich hatte ja schon mal angeteasert, dass es durchaus mit einer Zeit von knapp unter 2 Minuten reichen könnte. Und im Vorlauf legt Maja auch den Grundstein für eine erfolgreiche Qualifikation. 1:59:06 bedeutet, dass im Finale 1:59:40 reichen würde. Und da hat sie ein bisschen Pech, möchte ich vielleicht sagen. Denn Maja Werner und Nele Schulze schwimmen nebeneinander auf Bahn 5 und 6 und haben beide so ein bisschen das Problem, dass sie sich einlullen gegenseitig. Sind beide bei 150 Metern 7/10 langsamer als noch im Vorlauf. Und da wird schon klar, das wird hier eine richtig, richtig enge Kiste. Und am Ende reicht es für Maja nicht. Wir erinnern uns, 1:59:40 sollte es sein. 1:59:54 schwimmt sie und ist damit 14 Hundertstel zu langsam, um sich den Traum von Olympia zu erfüllen. Und erneut, verständlicherweise, fließen Tränen die Wangen runter. Wir spulen nochmal einen Tag zurück, denn zwischen den 400 Kraul Donnerstag und den 200 Freistil Samstag feiert sie am Freitag noch ihren 19. Geburtstag. Ja, und das ist dann schon nochmal, ja, das kommt auch noch irgendwie so mit dazwischen. Es kommt dann der Sonntag, an dem es eigentlich um nichts mehr geht. 200 Meter Rücken, 800 Meter Freistil, aber gleichzeitig mit dieser Lockerheit, ähnlich wie im 200 Kraul Vorlauf, eine Demonstration des Potenzials, das hier in der Heidelbergerin schlummert. Denn davor hatte durchaus die ein oder andere Konkurrentin Angst, was passiert, wenn Maya den Turbo zündet und die richtigen Schalter umlegt. Über die 200 Meter Rücken gewinnt sie nicht nur den DM-Titel in 2:11:54, sondern schwimmt auch die schnellste Zeit einer Deutschen über diese Strecke seit 5 Jahren. Es ist ein nahezu perfektes Rennen, 31 vorneweg, 33:4, 33:5, 33:4, schwimmt damit locker die EM-Qualifikation fast 2 Sekunden drunter und verpasst die Olympia-Quali um nur in Anführungsstrichen eine Sekunde. Das ist so knapp und so ein wildes Wochenende, dass wir uns im Anschluss daran auf jeden Fall, und also beziehungsweise nach den 800 Meter Freistil unterhalten müssen. Und was wir dort zu bereden hatten, das hört ihr jetzt.
Vor mir steht Maya Werner nach einem unfassbar anstrengenden letzten Wettkampftag, der für sie sehr erfolgreich im Finale begann, nämlich mit dem Titel über die 200 Meter Rücken in 2:11:54. Und das ist das Rennen, mit dem ich beginnen möchte. Lass mich an deinen Gedanken teilhaben über diese 4 Bahnen Rücken. Was ging dir da durch den Kopf? Wie fühlst du dieses Rennen?
Also ich bin natürlich heute eigentlich ohne irgendwelche Erwartungen reingegangen, weil ich mich eigentlich gar nicht auf die Rücken konzentriert hatte. Und dann hatte ich nach 100 Metern eigentlich ein recht gutes Gefühl. Und dann habe ich einfach den Spaß mitgenommen, weil heute einfach gar kein Druck drin war. Und die letzte Bahn bin ich einfach geflogen und habe mich mega gefühlt.
Du beschreibst das sehr gut, die letzte Bahn bist du geflogen und zwar ganz, ganz deutlich unter der EM-Norm. 2:13:30 war die. Gleichzeitig hast du auch die EM-Norm über die 200 Meter Freistil unterboten am gestrigen Samstag. Wie hoffnungsfroh stimmt dich das für den weiteren Saisonverlauf Richtung EM in Belgrad?
Natürlich freue ich mich sehr auf meine erste EM bei den Erwachsenen. Also die Kurzbahn hat mich ja jetzt schon mal so ein bisschen eingestimmt.
Geschichte. Du bist, wir haben uns letztes Jahr nach den deutschen Jahrgangsmeisterschaften außerhalb der Schwimmhalle getroffen. Da hast du mir gesagt, mein Ziel ist Olympia. Und du warst gestern im Vorlauf ganz klar auf Olympiakurs und hast dann im Finale. Warum hat es im Finale dann nicht gereicht? Hast du eine Idee inzwischen?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke natürlich, das war jetzt das erste Mal so unter dem Druck, dass man weiß, genau die Zeit brauche ich nochmal. Dann hat es mir beim Ziel gesetzt.
Entwicklung hingelegt diese Saison. Wie viel Arbeit steckte da drin? Wie viel Planung, wie viel Selbstorganisation?
Mega viel. Also ich bin dieses Jahr sehr viel disziplinierter geworden und habe wirklich sehr strukturiert mit meinen Trainern an meinen Baustellen gearbeitet und deswegen denke ich, hat es jetzt auch so einen großen Sprung gemacht. Ich war auch viel unterwegs, viel im Trainingslager, habe viel Schule verpasst. Das ist natürlich jetzt in meinem Abi-Jahr auch nicht so vorteilhaft gewesen, aber alles mit dem Ziel Olympia. Es hat leider nicht geklappt, aber 2028, denke ich, ist weiterhin im Fokus.
Damit sind die Geschichten von Isabel, von Leonie Mertens und Leonie Kullmann und von Maya Werner erzählt. Aber dahinter gibt es noch 3 Sportlerinnen, die über die Freistilstrecken sich einen Staffelplatz erhofft haben. Nämlich Nina Holt, Nele Schulze und Julia Mozinski. Und wir starten mal mit Nina, denn im Gegensatz zu den Männern waren die 200 Meter Freistil-Vorläufe richtig, richtig schnell. Und da hatte Nina Holt schon tatsächlich das Nachsehen. Schwimmt das erste Mal unter der 2-Minuten-Marke in 1:59:89. Damit aber eigentlich schon so langsam, weil auch das optisch einfach so schwer aussieht, dass sie im Prinzip raus ist aus der Staffelverlosung. Das bestätigt sich auch der Eindruck im Finale in 2:00:14. Bleibt sie nochmal knapp über der 2-Minuten-Marke. Muss sich aber da gar keine großen Sorgen machen, denn den 100-Kraul-Staffelplatz hatte sie damit schon sicher und setzte auch den Haken dahinter. Zu Nina kommen wir gleich nochmal zu den 100 Meter Freistil. Nele Schulze, was war bei ihr eigentlich los? Der Vorlauf extrem schnell. 1:58:6 bringt sie eigentlich ganz, ganz sicher in den Bereich der Staffel. Also da kann sie nachmittags eigentlich schon fast gar nicht mehr so langsam schwimmen. dass es nicht mehr für die Staffel reicht. Und trotzdem zeigt auch Nele im Finale Nerven. 1,59,3 heißt, dass sie 7/7 nochmal draufpackt. Das ist echt für relativ viel Zeit. Die 1,58,6 auch richtig, richtig schnell. Die 1,59,3 ist dann schon so, okay, da gibt's ein paar, die das können. In der Summe ist die 58,6 eine Sekunde schneller als noch im Vorjahr. Und im Finale ist für Nele tatsächlich die erste Bahn entscheidend. Dort ist sie 0,4 schneller als Maya und diesen Vorsprung behält sie dann auch bei. Generell ein vielleicht nicht, also ein sportlich, zeitmäßig sehr, sehr gutes Wochenende von Nele, wo sie auch viele Learnings mitnimmt, auch über die 100 Meter Freistil richtig schnell gewesen. Sichert sich jetzt hier ihren Staffelplatz, ihre erste Olympiateilnahme und wie sie dieses Wochenende, diese deutschen Meisterschaften bewertet, das hört ihr jetzt. Bei mir steht Nele Schulze und zwar heute am Sonntagmorgen, so viel Transparenz möchte ich dann doch sagen, was vielleicht die fehlenden Emotionen erläutert. Sie hat sich gestern für die 4x200 Meter Freistilstaffel bei den Olympischen Spielen qualifiziert als Drittschnellste ins Team geschwommen und die Frage liegt natürlich auf der Hand, wie war deine Nacht, hast du das schon verarbeitet, was da gestern passiert ist?
Auf gar keinen Fall, also ich lag gestern in meinem Bett und ich habe alles so ein bisschen Revue passieren lassen und dann ist mir aufgefallen so, oh mein Gott, ich schwimme in Paris und ich werde in Paris schwimmen, ich werde da alles erleben und ja, ich kann das nicht so ganz glauben, ich habe jetzt so viele Jahre meinen Arsch aufgerissen für dieses Ziel und dass gestern der Tag war, wo ich mich qualifiziert habe, war einfach so ein ganz komisches Gefühl und ich kann es gar nicht so richtig fassen, ich glaube, das muss erstmal so ein bisschen verarbeitet werden.
Es war maximal spannend bei euch in der Staffel. Ich habe nochmal geguckt, zwischen Platz 3 und Platz 5 lagen schlappe 0,3. Also der Unterschied zwischen du darfst mitfahren und du darfst nicht fahren war so eng. Es ist ja auch eine kleine Matheaufgabe aus Vorlauf, Endlauf, der Mittelwert. Wann war für dich klar, ich bin dabei?
Also ich habe meinen Anschlag gemacht, habe dann erstmal die Zeit gesehen und dachte mir nur so, oh, das war jetzt nicht so schnell. Und das Erste, was ich gemacht habe, war rechnen. Sonst kann ich nicht so gut rechnen, aber in dieser Situation kann ich es. Und dann stand ich da und habe kurz die Zeit angeguckt, habe dann überlegt, habe dann gerechnet. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass ich es doch geschafft habe und habe mich natürlich super gefreut, obwohl das Rennen nicht so optimal war. Aber ich bin dabei und das ist das Wichtigste.
Du hast schon gesagt, das Rennen war nicht so optimal. Im Vorlauf bist du mit einer 1,58,5 durchgegangen, was eine fantastische Bestzeit ist, wirklich herausragend, auch deutlich schneller als in Stockholm. Im Finale dann aber auch deutlich langsamer. War da der Druck, der durchaus schon mitspielt, dass man auf die Startbrücke läuft mit dem Feuerwerk und allem und weiß, jetzt geht's um die Wurst?
Ja, ich denke schon. Ich denke dadurch, dass ich einfach jetzt über die letzten Wochen und die letzten Tage so viel Spannung sammeln, der Körper auch irgendwann an dem Limit, würde ich sagen. Und ich glaube, das war bei mir einfach so ein kleines Blackout vielleicht. Einfach im Rennen, weil ich habe auch nicht unbedingt viel mitgekriegt. Und dann bei den letzten Runden habe ich dann so gemerkt, so, oh, okay, es sind gerade drei Leute vor mir. Nele, wenn du jetzt nicht die Beine in die Hand nimmst, dann wird es sehr eng. Und dann habe ich alles gegeben nochmal. Und es hat, ich konnte nochmal vieles retten. Aber mein Gott, wir sind alle nur Menschen. Sowas kann passieren und sowas ist völlig normal. Vor allem jetzt, wenn man sich Olympia qualifizieren wird. Also ich mache mir da auch keine Vorwürfe. Sowas passiert einfach.
Jetzt hast du schon gesagt, also in den letzten Jahren ging es ja viel bergauf für dich. Eigentlich bestetig voran, bestetig vorwärts, neue Bestzeit, was Neues dazu gelernt, hier irgendwo besser geworden. Und gefühlt war das jetzt das erste Mal, dass es irgendwie vom Vorlauf zum Finale nicht geklappt hat, sondern dass da wirklich ein Bruch drin war. Lernst du da was draus? Hast du das schon analysiert?
Auf jeden Fall. Also obwohl es jetzt eine unangenehme Situation für mich ist, nehme ich das so mit. Ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel gelernt, was ich jetzt irgendwie jetzt auch nicht gedacht hätte. Klingt auch ein bisschen klischee-mäßig, aber ja, ich nehme schon so viel mit und freue mich auch über sowas. Und das kann ich halt für meine noch sehr junge Karriere alles mitnehmen und das ist nur der Anfang.
Es ist eine junge Karriere, du hast viel erlebt, du warst schon bei Weltmeisterschaften mit dabei als Staffelschwimmer in Fukuoka, hast dich jetzt für Olympia qualifiziert. Kannst du es konkreter benennen, was du gelernt hast gestern oder ist das noch zu früh?
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, was ich genau brauche, um mich runter zu regulieren oder um mich hoch zu regulieren. Es kommt immer darauf an, wenn ich halt viel zu angespannt bin, dann höre ich halt vielleicht nicht so Techno-Musik, sondern halt eher irgendwas ruhigeres, lustigeres, damit ich auch so ein bisschen mein Lachen wieder rauskriege. Und wenn ich halt merke, ja, ich bin noch zu spannend, ich schlafe fast allen hier voll, dann macht es mir so Techno an, wo ich dann so richtig dann so den Druck merke und denke so, ja, okay, jetzt geht's los. Und ja, die letzten Wochen auch, was jetzt Erholung im Training angeht, ich hab ja, bin da auf der Höhe direkt raus und dann bin ich in Stockholm geschwommen. Und habe dann auch so ein bisschen gemerkt, so, ja, okay, du hast jetzt viele Wochen, wo du eigentlich was leisten musst, da musst du auch was achten. Ernährung, Schlaf, wie viel muss ich jetzt kämpfen, wie viel Spannung brauche ich. Und dann einfach, das ist einfach das Wichtigste, wenn man auf seinen Körper hört. Und das war in meinem Fall auch dann nach letzter Woche bei den Balance Run Open auch einfach 2 Tage, wo ich nichts gemacht habe. Ich lag 2 Tage lang in meinem Bett und ja, es hat ja was gebracht. Also.
Offensichtlich war das eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich sage herzlichen Glückwunsch zur Erfüllung des Olympiatraumes, zur Erfüllung des Olympiawunsches und drücke ganz fest die Daumen, dass es noch 2-mal so schnelle Zeiten werden, nämlich im Vorlauf und im Finale mit der Staffel.
Dankeschön.
Und damit kommen wir für mich zu dem Highlight dieses Wochenendes. Das Rennen bzw. die Sportlerin und die Ereignisse, die für mich das beste Geschichtenpotenzial haben. Und dies geht an Julia Mozinski. Denn sie schwimmt im 200 Meter Freistil-Finale das Rennen ihres Lebens. Der Vorlauf war schon irre schnell. 1:58,59 war eine Wahnsinnszeit. Eine, mit der sie selber niemals gerechnet hätte. Die 100 Meter Freistil waren schon richtig, richtig schnell von ihr. 54,88 war das hier unter 55 Sekunden. Auch eine Zeit, mit der sie niemals gerechnet hätte. Und schwimmt dann im Finale nochmal so einen Knall über die 200 Kraul. 1:57,22 bedeutet, dass sie nochmal eine Sekunde schneller schwimmt als bei ihrer EM-Teilnahme 2022 und 3 Sekunden schneller als im vergangenen Jahr. Und das kommt wirklich, wirklich völlig aus dem Nichts. Denn so gut sah ihre Saison in den USA bis dahin nicht aus. So gut sah es auch bei der Tour Pro Swim Series nicht aus. Und selbst Julia war sprachlos und konnte kaum in Worte fassen, was ihr da so passiert ist. Wie sich das Ganze anhört, hört ihr jetzt im Beckenrand-Interview live und ungeschnitten. Sie spricht zuerst über ihre Gefühle, dann spricht sie über die Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften und spricht dann im nächsten Part darüber, was es ihr bedeutet, die Einzelnorm geschafft zu haben, über das Rennen als solches und blickt dann voraus auf die Olympischen Spiele. Viel Spaß mit ihren Antworten dazu.
Ich bin vor 2 Wochen in San Antonio in Amerika geschwommen und da war die Vorbereitung nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und ich dachte mir entweder jetzt oder nie.
Julia, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Du hast schon angesprochen und Reiter hat das auch gerade ausgeführt. Es ist so, dass du vor 3 Jahren vor dem Olympischen Spielen in Tokio unglücklich an der Qualifikation gescheitert bist. Nimm uns mal mit an die letzten Jahre wieder so. Wie es für dich so gewesen ist im Training und ja, was das mit dir gemacht hat, auch vielleicht dieses knappe Scheitern und was dazu geführt hat, dass du jetzt bei uns dabei bist.
Also klar, vor 3 Jahren ist das Jahr schon eine Welt zusammengebrochen und ich glaube, der Schritt nach Amerika war das Beste, was ich hätte machen können. Ich habe da in den 3 Jahren einfach gelernt, was ich für ein Wert als Mensch habe und das. Menschen lieben, egal was passiert, und ich glaube, dadurch hat diese Woche es zu bekommen, dass ich mir diesen Druck nicht machen soll, egal was passiert, es ist alles okay. Ich glaube, das hat mir am meisten geholfen und meine Coaches, die mich da wirklich jeden Tag zu unterstützen, mich da nicht unter Druck zu setzen. Ich glaube, das war es meine Coaches.
Hand aufs Herz, ganz ehrlich, hast du am Beginn der Saison selber daran geglaubt, dass es für Olympia reichen wird?
Boah. Meine Frage. Ich habe es natürlich immer gehofft, aber wie gesagt, ich habe viel immer mit Ängsten zu kämpfen und so und dann habe ich das glaube ich noch nicht ganz zugelassen.
Jetzt bist du 2-mal eine fantastische Zeit geschwommen. Heute Morgen schon wahnsinnig schnell, 1:58, heute Nachmittag 1:57,22, so schnell wie nie zuvor. Hat dich diese Hoffnung, diese Aussicht beflügelt?
Ja, auf jeden Fall. Nach heute Morgen dachte ich mir, okay, ich habe nichts zu verlieren und ich mach's einfach und auch während dem Rennen dachte ich, okay, wenn ich jetzt noch versuche, in dieser Welt zu gehen, dann möchte ich nicht in den dann bin ich die Hoffnung, wenn ich gepackt und ja, kann ich sein.
Eine letzte Frage habe ich noch. Der Satz, du bist Olympionik und du darfst bei Olympia starten. Was löst das in dir aus?
Sehr viel Freude und ich weiß gar nicht, ich bin einfach so sprachlos. Einfach viel Freude und ja. Yeah.
Herzlichen Glückwunsch, dass du von Herzen zu dir bist.
Danke.
Kannst du dich damit in die Ehe anstellen?
Ja, unbedingt. Selbstständig als Mann. Nee, gar nicht. Ich bin total sprachlos und perplex. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube einfach den Mut und die Hoffnung, dass ich vielleicht doch schaffen kann. Und Isabel, drei Jahre lang Freundin von mir und jemand, zu dem ich auch aufschaue. Und die hat mir echt am Ende nochmal so die Kraft gegeben. Ja, auf jeden Fall. Also im ersten Moment dachte ich so, oh, hoffentlich tut sich am Ende weh, dass ich so mit ihr mitgehe. Aber es hat gut funktioniert und ich dachte mir, vielleicht setze ich noch mal nichts.
Ja, und ein Part fehlt in diesem Interview tatsächlich, weil es im Lärm völlig untergegangen ist und nicht hörbar war. Aber sie hat den Satz gesagt, nämlich zu den anwesenden Journalisten und Kollegen, eine Zeit sagt nichts über den Charakter. Und das ist eigentlich ein wundervolles Zitat, das in jeder einzelnen Schwimmhalle oder in jedem einzelnen Wettkampfort hängen sollte. Genau das ist es. Eine Zeit sagt nichts über den Charakter. Der eigentliche Knaller, der hier hinter den Kulissen passierte, ist, dass niemand von uns auf dem Schirm hatte, dass sie sogar die Einzelnorm geschwommen ist. Deswegen gab es dann nochmal dieses zweite Interview zu der Einzelnorm dazu und sie selber hatte das auch überhaupt nicht präsent. Das war dann echt nochmal so ein zusätzlicher Schockmoment und das ist der Wahnsinn, so, weil sie dann auch erzählte, hinter den Kulissen sagte wohl Isabel zu ihr, ey, come on, wir packen das hier gemeinsam. Das ist auch das, was sie sagte. Ja, sie schwimmt schon viele Jahre mit Isabels zusammen gegeneinander, dicke Freundschaften, sind auch beide fast gleich alt. Julia war bei der EM in Rom nach dem 400 Freistil-Finale auch die erste, die von der Randbahn, glaube ich, auf die Mittelbahn zu Isabel rüberschwamm, nachdem sie sich dort die Goldmedaille erschwommen hatte zum Gratulieren. Da wird nochmal deutlich, welche Freundschaft und welche Verbindung die beiden miteinander teilen. Die verpasste Olympia-Quali 2021 von Julia nach einer Corona-Infektion, die ihr auch nicht in die Karten gespielt hatte, die war ja dann damals öffentlich geworden und das war super, super unglücklich, weil sie damit der Präzedenz, der erste Fall war, der im deutschen Schwimmsport öffentlich geworden war, verpasste dann die Olympia-Quali für Tokio, war wahnsinnig schwere, auch eine wahnsinnig schwere emotionale Zeit. Es gibt eine tolle Doku über diese Zeit, wo sie dann über das Scheitern an der Olympia-Qualifikation in Japan und jetzt hier am Höhepunkt, an dieser letzten Chance, an diesem letzten Moment, vielleicht auch wirklich an der letzten Chance, no, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn sie die Norm nicht schwimmt, nochmal 4 Jahre, ist im Zweifel dann doch eine lange Zeit, hier so abzuliefern und so fett aus dem Wasser zu steigen. Also das Grinsen war nach den 100 Freistil schon über beide Ohren und eigentlich nicht mehr wegzuwischen. Nach den 200 Kraul war es, was vielleicht eher einem ungläubigen Staunen gewichen, was ihr Körper zu leisten in der Lage ist. Aber das hier so zu sehen und das gehört zu diesem Samstag, der alles an Emotionen zu bieten hatte, einfach mit dazu. Gerüchte besagen dann, dass sie am Samstagabend noch mit einer ihrer Freundinnen feiern war, die eigentlich gar kein Hotelzimmer mehr in Berlin hatte. Nun ja, das gehört dann mit dazu. Und damit sind wir beim Thema am Höhepunkt abliefern. Denn nämlich eine, die auch am Höhepunkt eigentlich immer abliefert, ist Hanna Küchler. Und die fehlte im 200-Freistil-Finale, wo sie unglücklicherweise reinrutschte, weil Chiara Klein abgemeldet hatte. Und auch die 100-Meter-Freistil liefen für Hanna nicht so, wie erhofft. Lag unter anderem daran, dass sie sehr lange wegen Bandscheibenvorfällen und verschleppter Heilung und Kurierung Behandlung gar nicht so richtig trainieren konnte und hat gesagt, ey, die 200 Kraul im Vorlauf waren schmerzfrei, das war so ein gutes Rennen, das konnte ich nicht besser, damit würde ich hier gerne rausgehen aus diesen deutschen Meisterschaften und deswegen liefen die 100 Freistil nicht so und konnte sie dann auch über die 200 Kraul das Finale dann nicht angetreten. Über die 100 Meter Freistil der Frauen gab es auch ein sehr enges und schnelles Finale zwischen Nina Holt, Julia Mozinski und Nele Schulze. Hier sichert sich Nina endgültig den 100 Kraul Startplatz, auch wenn sie nicht an die Magdeburger Zeiten anknüpfen kann. Schwimmt zusammen mit Nele und Julia schwimmen drei Frauen unter 55 Sekunden. Das ist echt eine krasse Leistungssicht, die wir vor 3 Jahren das letzte Mal hatten. Und auch die 200 Meter Freistil, die im Anschluss dann von Nele und Julia abgeliefert wurden, bestätigen diesen positiven Trend nochmal, hat ja auch Nele im Interview gesagt. Wie Nina ihr Rennen einschätzt und ihre Qualifikation für die erste Olympiade, das bekommt ihr jetzt auf die Ohren.
Also ich kann es selber noch nicht so ganz glauben, dass wir es hier für die Staffel empfehlen konnten. Nominiert bin ich ja natürlich noch nicht. Aber also ich kann es nicht glauben. Das weiß ich nicht so genau. Also es war gerade genau die gleiche Zeit wie heute Morgen. Natürlich habe ich schon mal gehofft, einen draufsetzen zu können. Aber die Auswertung erfolgt dann nachher mit Bernd. Ja, aktuell trainiere ich nur für den Sprungsport. Das Ziel war natürlich Paris. Und das Ziel für die Saison ist jetzt natürlich Paris, wo ich es geschafft habe. Schauen wir mal. Ja, ich bin mal gespannt. Es konnte letzte Woche bei uns im Heimbecken schon Bestzeit schwimmen. Unter die zwei bin ich noch nicht gekommen. Das ist dann für morgen das Ziel.
Bist du in Magdeburg ja in einer Gruppe von ausgewiesenen Langstrecklern unterwegs und mit den 100 Meter Freistil ganz, ganz weit eigentlich außerhalb dieses Ausdauerspektrums, 400 bis 1500 Meter. War das Saisonziel von Anfang an die 100 Meter Norm und den 100 Meter Staffelplatz auch zu erschwimmen?
Also das Ziel nach letztem Jahr war eigentlich auch weiter auf die 200 zu gehen. Jetzt hat es natürlich erst mal den 100 geklappt, was mich übelst freut. Ja, schauen wir mal, wie es da auf dem 200 aussieht. Da, natürlich habe ich eine Langstreckengruppe, aber ich habe auch Isa dabei, die durchaus die 200 schneller schon bei sich. Das heißt, ich habe da eine, die mich ganz gut ziehen kann und mit der ich dann im Training auch gerne möchte.
Unterscheidet sich dein Training deutlich von deinen Trainingskameradinnen aufgrund der unterschiedlichen Zielstrecken?
Es kommt natürlich auf die Trainingsphase an und auch von Tag zu Tag. Manchmal schwimmen ganz ähnliche Sets und manchmal sieht es halt bei mir eher sprintlastig aus, wo die Langstreckler dann halt ihr langes Programm eher machen. Ich bin einfach mal, ich will jetzt nicht sagen, ich bin blind drauf losgeschwommen, aber das Ziel war einfach erstmal schaffen, all in, und dann gucken, was passiert.
Und hinter Nina drückt unter anderem die Jugend nach, nämlich Nina Jazzi, Linda Roth, Juliana Bocschka, alle mit Zeiten um 55,5 Sekunden. Da könnte in den nächsten Jahren also noch so einiges werden. Wie nah Licht und Schatten beieinander liegen können, sieht man über die 200 Meter Rücken der Männer. Hier gibt es einen Dreikampf angekündigt von Lukas Mertens gegen Christian Diener gegen Cornelius Jahn. Und von den drei genannten, die alle drei vielleicht die Chance und das Potenzial haben, nach Paris fahren zu können, fährt am Ende nur Lukas Mertens nach Paris. Cornelius verschmerzt das ganz gut. Er ist auch erst 21 Jahre alt, gewinnt die Bronzemedaille hier 1:58:58, schwimmt in Eindhoven 1:58:01, tolle Zeit, alles super. Ein Jahr in Hamburg, kontinuierlich darauf hingearbeitet. Und das ist das, was er auch im Interview nochmal sagt, welches ihr jetzt auf die Ohren bekommt.
Bei mir steht Cornelius Jahn, der soeben die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften über die 200 Meter Rücken gewonnen hat. 1:58:58 seine Zeit. Gib mir zuerst mal deinen Eindruck vom Rennen heute.
Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass es Spaß gemacht hat, mit den Jungs zu racen. Und am Ende ist es jetzt meine zweitschnellste Zeit jemals. Und ich bin über die Leistung auch eigentlich zufrieden. Ich habe mir natürlich gewünscht, jetzt immer schneller zu schwimmen und auch in Richtung Olympia vielleicht zu kommen. Aber ich bin total happy. Ich habe mich für meine erste EM qualifiziert und hoffe, dass ich da noch mal ziemlich schneller schwimmen kann.
Du warst richtig schnell und hast angedeutet, welches Potenzial in dir steckt, in Eindhoven mit der 1:58:01 im Vorlauf. War das tatsächlich auch, also war das der Höhepunkt der Leistung oder hattest du das Gefühl, heute wäre noch mehr drin gewesen?
Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass heute noch mehr drin gewesen wäre, weil wir jetzt in Berlin eigentlich noch besser vorbereitet haben. Aber ich glaube, dass in Eindhoven im Vorlauf so ein bisschen die Freiigkeit da war, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass ich einfach geschwommen bin und es dann einfach gut
ging. Gib mir ein kurzes Fazit der vergangenen 12 Monate im Training in Hamburg. Wie ist das gelaufen? Seid ihr gut durchgekommen? Ist die Saison so gelaufen, wie du das gedacht hattest? Hast du deine Ziele auch erreicht, die du dir vielleicht gesetzt hast?
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy und wir sind gut durch die Saison gekommen. Ich war jetzt nicht wirklich krank und kann mich nicht beschweren über das Training. Und ich bin auf jeden Fall happy mit der Saison und freue mich jetzt, wenn die EM hoffentlich zu schwimmen.
Was hast du für ein Ziel bei den Europameisterschaften?
Ziel ist, Richtung Finale zu kommen und einfach Spaß haben in der internationalen Atmosphäre.
Das klingt nach einem sehr guten Plan. Ich sage herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille und danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Ganz anders mit diesem Rückenrennen geht Christian Diener um, der vermutlich auch hier in Berlin das letzte Rennen seiner Karriere ins Becken gebracht hat. Denn er hat nach dem Anschlag sehr zu kämpfen und hängt noch eine ganze Weile am Beckenrand mit dem Blick nach unten. Und viel, viel Enttäuschung. Er gewinnt die Silbermedaille in 1:58:22 in einer Zeit, die er sich anders erhofft hatte. Und jetzt kann man das ähnlich sagen wie bei Ramon und bei David Thomasberger. Schwimmen ist ein messbarer Sport. Woran hat es gelegen?
Es reicht einfach nicht auf den letzten 100 Metern. Die ersten 100 sind total super und dann reicht es nicht mehr. Die 200 Meter sind dann zu lang. Diese 1:58:22 ist seine beste Zeit, die er hier in diesem Qualifikationsfenster schwimmt. So schnell war er auch nicht in Eindhoven. Und nach der Auszeit, die er sich direkt an die Olympischen Spiele in Tokio genommen hatte, ist es, glaube ich, schon auch sehr, sehr, sehr beachtenswert, hier nochmal ins Becken zu steigen und so deutlich unter 2 Minuten zu schwimmen. Das war bis letztes Jahr noch überhaupt nicht abzusehen. Das Ganze wird am Ende des Tages aber nur ein schwacher Trost sein. Auch die unterbotene EM-Quali-Norm wird nur ein schwacher Trost sein. Weiß nicht, ob er dort starten wird in Belgrad. Das müssen andere entscheiden und werden andere sehen. Aber das war dann auch nochmal durchaus ein Moment, der mir hier ein bisschen nahe gegangen ist, denn man hätte es ihm wirklich, wirklich gegönnt, so von ganzem Herzen, so wie man das jedem Einzelnen eigentlich gönnt. Und mit Christian Diener machen wir eigentlich die Albträume hier auch komplett von Thomas Berger, von Klenz, von Christian und auch von Maja. Das ist das, was hier bei den deutschen Meisterschaften in dieser Qualifikation halt echt mit dazugehört. Neben all dieser Freude gibt es einfach auch, muss es welche geben, die auch dann an den Anforderungen scheitern. Entscheidend ist dann natürlich, einmal aufs Alter zu gucken, Maja Cornelius, und dann vielleicht auch auf das zu gucken, was man daraus lernen könnte, und auf der anderen Seite zu sagen, ey, David Thomas Berger war bei Olympia, auch ein Christian Diener war bei Olympia, da kann man dann vielleicht mit einem halb lächelnden Auge doch wieder zurückblicken auf eine Karriere, wenn es das Ende denn hier gewesen sein sollte. Über die Bruststrecken tut sich erwartungsgemäß nicht mehr viel. Melvin Imodu gewinnt in 59:15 bei den Männern erneut unter der Norm. Das gibt wahnsinnig viel Selbstvertrauen, so sagt er dann auch in den anschließenden Interviews. Und dieses Selbstvertrauen wird nochmal verstärkt durch den deutschen Rekord über die 50 Meter, den wir letzte Woche schon so prognostiziert hatten, 56:62. Es ist der dritte deutsche Rekord über diese kurze Distanz in den letzten 12 Monaten. Der Junge hat echt einen Lauf und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was soll ich da fragen, so, was soll man darüber noch berichten? Das ist einfach mit großen Augen dastehen und genießen und hoffen, dass er aus der WM in Doha gelernt hat, so wie er es gesagt hat. Es war mir eine Lehre hier im Swimcast-Interview, dass er jetzt das Ganze bei Olympia nochmal etwas besser hinbekommt. Hinter ihm reihen sich ein Noel de Goys und Max Pilger, zwei USA-Athleten, wobei Noel de Goys der achte Deutsche ist, der unter die 1-Minuten-Marke schwimmt, und Maximilian Pilger andeutet, dass es über die 200 Meter Brust richtig schnell werden könnte, und so ist es dann auch. Max Pilger gewinnt in 2:12:15, der jetzt in den USA Studierende liegt bis zur 150-Meter-Marke auf Quali-Kurs. Letzte waren dann 35,5 Sekunden, sind arg langsam, das reicht dann nicht, aber ich glaube, die Olympia-Quali war hier auch wirklich nicht das Ziel und wäre eine absolute Sensation gewesen. Gleichfalls Marco Koch, der in 2:13:19 die Silbermedaille gewinnt und nochmal wieder langsamer schwimmt als im Vorjahr. Die Entwicklung hatten wir ja bereits skizziert. 100 Meter Brust der Frauen sieht Lena Ludwig, eine neue Titelträgerin, die mit 1:08:69 ziemlich, ziemlich schnell ist, vor Hannah Schneider, die in 1:09:12 auch sich nicht verstecken muss, und der USA-Trainierenden Selina Schmidt. Über die 200 Meter Brust macht Lena dann das Double perfekt mit neuem deutschen Jahrgangsrekord. Selina Schmidt holt wieder Bronze und dazwischen schummelt sich Kim Emily Herkle. Über die 50 Meter Brust verpasst Lena dann knapp das Triple, was ihr gar nicht so ärgerlich erscheint, wie man das hier von außen vielleicht reininterpretieren möchte, denn die beiden Goldmedaillen und die eine Silbermedaille ist viel, viel mehr, als sie erwartet hatte, von den deutschen Meisterschaften mitzunehmen. Es gewinnt die 50 Meter Brust Julia Tietze mit 1/100 Vorsprung, wenige Minuten nach dem 200 Meter Lagenfinale, wo sie die Bronzemedaille geholt und doch arg frustriert ist, zumindest sah das von außen so aus. Und damit kommen wir zum letzten Tag, zum Sonntag und den letzten beiden Rennen, die auch nochmal sehr, sehr schnell sind, wenn nicht sogar die schnellsten Rennen des Wochenendes, denn es geht um die 50 Meter Freistil. Es ist der Auftritt der Sprintspezialisten und allen voran Artem Selin. Ich habe schon gesagt, eigentlich ist er der Einzige, der die Norm schwimmen könnte, denn ist kein anderer 50 Freistil-Spezialist außer ihm in Sicht. Von daher sind die 22:06 von Joscha Salchow auf dem zweiten Platz sehr, sehr hoch zu bewerten. Er ansonsten eher eine Woche zum Vergessen erlebt, nachdem es ihn auch unter der Woche mit Magen-Darm erwischt hatte. Aber Artem Selin die schnellste Zeit seit 5 Jahren, seit 2019 in 51:90, bleibt er unter der Olympianorm und freut sich selber einen Keks, wie er im nun folgenden Interview erzählt.
Das fühlt sich sehr gut an. Wie gesagt, seit 3 Jahren habe ich versucht, die Zeit zu gehen. War nie dran, aber jetzt bin ich glücklich, bei den besten Songs die Zeit nochmal zu zeigen. Bin bereit für Paris. Die letzten 15 Meter können auf jeden Fall besser sein. Ich muss die Frequenz höher halten. Dazu werde ich jetzt mehr sprinten, um mich besser vorbereiten. Auf jeden Fall auf das Rennen, 50 Meter. Ich will mein Bestes zu zeigen, werde ich machen.
Es folgen die 50 Meter Freistil der Frauen, wo Nina Jazzi mit einem neuen deutschen Jahrgangsrekord 24,91 einer extrem starken Zeit gewinnt. Jessica Felsner wird Zweite in 25,12 und verpasst damit auch die Olympia-Qualifikation. Was bleibt zusammenfassend übrig von diesen deutschen Meisterschaften? Insgesamt wird das Ticket to Paris vom DSV insgesamt 4-mal rausgeholt bei dieser Veranstaltung und geht an Isabel Gose und Julia Mozinski jeweils über die 200 Meter Freistil, Artem Selin über die 50 Kraul und Marek Ulrich über die 100 Meter Rücken. Auch abseits davon, von diesen schnellen Zeiten, war es eine absolute Werbung für das deutsche Schwimmen. Es waren hochklassige Wettbewerbe. Immens hochklassige Wettbewerbe mit Weltniveau in der Spitze, die wahnsinnig gut präsentiert waren, mit Interviews am Beckenrand, der Einmarsch, mit allem Surround und Setting, was dort war. Es waren handliche 60 bis 80 Minuten, was natürlich zielgruppengenau ist. Ja, niemand möchte mehr 2 Stunden Wettbewerbe sehen, aber in 60 bis 80 Minuten das Ding hier runterzureißen, bam, 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 nacheinander, mit all diesen Leistungen, ist das, wie sich das Schwimmen präsentieren muss. Natürlich extrem schade, völlig klar. Die B-Finals hätten wir alle gerne noch wenigstens im Livestream mitverfolgt, dass es davon keine weiteren Bilder gab. Das ist schwer verzeihlich. Da ist auf jeden Fall noch ein Punkt, wo man besser werden kann. Aber diese ganzen A-Finals mit allem, was dort ist, waren Werbung für den Schwimmsport. Das zeigt sich nicht nur an den Abrufzahlen von dem Marek Ulrich Reel, sondern auch bei den Top 10 meistgeklickten Beiträgen am, ich glaube, Samstagabend oder am Sonntag hatte ich mal geguckt, bei sportschau.de waren 2 Schwimmbeiträge dabei, parallel zu einem Bundesligaspieltag und ähnlichem. Also es ist eine Sportart, die immer noch fesselt und anzieht. Insgesamt können wir 24 Beckenaktiven gratulieren für die Qualifikation für Paris 2024. Das sind Isabel Gose, Leonie Mertens, Julia Mozinski, Angelina Köhler, Anna Elend, Laura Riedemann, Nina Holt, Nele Schulze, Nicole Meyer. Bei den Männern Artem Selin, Joscha Salchow, Lukas Mertens, Raphael Miroslav, Sven Schwarz, Oliver Klement, Florian Wellbrock, Marek Ulrich, Ole Braunschweig, Lukas Mazerat, Melvin Imodu, Cedric Büssing, Luca Nick Armbruster, Timo Sorgius und Peter Vajasi. Damit ist das Team vergleichbar groß wie in Tokio. Es sind 3 Aktive weniger. In Tokio waren es noch 27, jetzt sind es 24. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, die Leistungsdichte ist um ein viel, viel, vielfaches höher, als das noch vor 3 Jahren in Japan der Fall gewesen ist. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich qualifiziert haben, die sich hier ihren Olympiatraum zum ersten oder zum zweiten Mal schon erfüllen konnten. Wie geht's jetzt hier in Deutschland weiter? Der Wettkampfausblick für das kommende Wochenende. Es ist wenig Zeit zum Verschnaufen, denn es ist das letzte Qualifikationswochenende für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, das vor der Tür steht. Deswegen gibt es in Ingolstadt die süddeutschen Meisterschaften, in Dortmund die nordrhein-westfälischen Jahrgangsmeisterschaften und des Namens wegen in Feuerbach findet der Biber Cup statt. Nächste Woche gibt es dann eine einigermaßen normale Episode, in Anführungsstrichen, bevor wir dann schon den Blick vorauswagen und mit der Vorausschau auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften das Fiebern für den nationalen Höhepunkt für die Jahrgänge einläuten. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ich hoffe, euch haben die O-Töne gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen. Ihr wisst jetzt, wie die Sportlerinnen und Sportler klingen und auch ticken. Ihr habt einen Einblick bekommen, wie die Einzelnen so drauf sind und konntet Sympathien entwickeln und nochmal hier die Emotionen nacherleben. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!